Hello, hello. Ich bin Elli aus Hamburg, Elisabeth Neumüller. Und ich bin Inas Geschäftspartnerin und Partnerin in Crime in der Wine Academy Hamburg. Unser Credo ist Wein neu denken. Wir möchten einfach Weinausbildung für alle zugänglich machen, in die heutige Zeit holen und das Ganze einfach ohne steife Etikette, mit Spaß und trotzdem Tiefgang machen. Wir haben WSET-Kurse, der Wine and Spirit Education Trust. Wir bilden Sommeliers aus und wir machen Fachkurse mit allem, was irgendwie mit Wein zu tun hat. Ich kenne Ina jetzt seit gute 3 Jahren und ich glaube, damals, als wir uns kennengelernt haben, war das Liebe auf den ersten Blick. Wir haben relativ schnell zusammen unsere Firma gegründet und ich vor allem musste nicht lange drüber nachdenken. Es hat sich einfach sehr richtig angefühlt. Was ich an Ina so total faszinierend finde, ist, es gibt nichts, auf das sie keine Antwort hat. Und wenn sie was mal nicht weiß in der Weinwelt, dann recherchiert sie so lange, bis sie die Antwort hat. Und das schätze ich einfach so an ihr, dieses Reinnörden in Weinthemen, egal was, ohne Kompromisse, egal wo. Auch wenn ihr Herz trotzdem immer für die Bourgogne schlägt. Und da hat sie mich und ich glaube auch sehr viele andere einfach schon sehr oft die Augen geöffnet und bringt mich auch in meinem Nerdtum sehr weiter. Und ich bin einfach wirklich, wirklich froh, dass unsere Wege sich damals gekreuzt haben. Und ich bin mega gespannt, was die nächsten Jahre mit Ina noch so bringen werden. Aber vor allem bin ich jetzt erstmal gespannt auf den Podcast. Cheers und bis bald. Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Heute erwartet dich ein Gespräch mit einer Persönlichkeit, die seit über 2,5 Jahrzehnten die deutsche Weinlandschaft geprägt und gestaltet hat. Ina Finn von der Wine Academy Hamburg. Und ich war so neugierig darauf, wie jemand, der vor einem Vierteljahrhundert als Sommelier tätig war, Wein erklärt, immer noch Wein liebt, Wein zelebriert, Wein betrachtet. Eigentlich ist sie ein weiteres winophiles Kind von Henrik Thoma, bei dem sie 1998 im renommierten Louis C. Jacob tätig war. Und sie hat es damals so fasziniert, wie großartig es ist, wenn man Wein auch über die eigentliche Restauranttätigkeit hinaus vermitteln und ja eigentlich lernen kann. Und so folgte 2002 der entscheidende Schritt in die Selbstständigkeit. Mit der Gründung von Ina Finn Weinkonzepte schuf sie die Basis für ein unternehmerisches Engagement, das Weinberatung, Seminare und Genuss-Events vereint. 2006 verwirklichte Ina Finn einen langjährigen Traum. In einem liebevoll gestalteten Altbau in der Eimsbütteler Chaussee in Hamburg eröffnete sie Villa Verde. Raum für Wein. Ein Ort, der eigentlich mehr ist als eine Weinschule. Ein Ort, an dem Weinwissen greifbar wird, an dem Genuss nicht abstrakt bleibt, sondern erlebbar gemacht wird. Wein zum Anfassen lautet ihr Motto. Und dass das keine leere Floskel ist, beweist sie durch ihr 2013 erschienenes Buch Weinwissen in 2 Tagen zum Kenner. Ende 2023 erweiterte Ina Finn ihr Engagement erneut. Und das heißt, dass sie gemeinsam mit Elisabeth Neumüller die Wine Academy Hamburg gründete. Und das mit klarem Schwerpunkt auf Personalschulungen. Was Ina Finn auszeichnet, ist nicht ihr allumfassendes Fachwissen. Es ist die Art, dieses Wissen zu teilen. Es ist ihre Fähigkeit, und ich finde, das kommt in dem Gespräch so gut heraus, die Welt des Weines so zu inszenieren, dass sie zugänglich bleibt oder sich erst eröffnet. Und das für Einsteiger oder für angehende Sommeliers. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe, und dazu gehören die Häuser Consiglio Vini, Schlumberger Segnis und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie uns händisch und wirtschaftlich unterstützen und einfach an unserer Seite sind. Denn dank ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Ina Finn! Ich finde es interessant, dass selbst in dieser kleinen Weinwelt, in der wir uns bewegen, man sich manchmal ein bisschen intensiver und manchmal seltener über den Weg läuft. Weil ich hatte gestern eine kleine Weinprobe mit Freunden. Wir waren zu dritt und haben das Thema Kalifornien bearbeitet, ein paar Weine probiert. Und nein, wir haben sie getrunken. Also eigentlich hat man einen schönen Weinabend. Wir haben viel Wein getrunken, eigentlich viel zu viel Wein getrunken. Und einer derer, der hat eine ganz, ganz enge Verbindung mit dir, weil du ihn vom Wein überzeugt hast. Also er selber, oder ich kam so auf dieses Gespräch, weil ich fand es so ungewöhnlich, dass er überhaupt Weintrinker ist, weil er eigentlich so Spitzensportler ist, war absoluter Profifußballer und hat mal bei Dynamo, bei Bayern gespielt in der Nationalmannschaft. Und das passte irgendwie so vom Gefühl her nicht, obwohl viele Fußballer dann doch irgendwie Weinliebhaber sind oder viele, die ich kenne. Und er meinte, dass er in Hamburg in einem Weinclub war und du dann Weinseminar gehalten hat. Und das hat ihn so dermaßen beeindruckt. Da hat er das erste Mal Wein richtig intensiv und aktiv geschmeckt und war seitdem absoluter Weinfreak. Hat auch einen großartigen Weinkeller, also hat wirklich tolle Weine mit dabei. Ich weiß nicht, ob dich da vielleicht sogar dran erinnerst, das ist gar nicht so lange her, vielleicht irgendwie 10, 15 Jahre.
Nicht so lange her, 10, 15 Jahre ist ja schon eine ganz schöne Zeit.
Naja.
Ja, es ist mein Daily Business, ich freue mich jedenfalls sehr, wenn ich da Inspiration geben konnte. Also ich merke das auch immer, wenn ich in Action bin, dann mit Haut und Haaren.
Und warst du ja gerade auch in Sachsen? Mhm. Du warst in Sachen Burgund unterwegs, weil du Burgund-Ambassadeur bist in Deutschland und versuchst dieses, ich weiß nicht, ob es ein schweres oder ein leichtes Thema ist, weil ich empfinde Burgund als wahnsinnig leicht und als wahnsinnig unkompliziert, weil alles irgendwie so klar definiert ist, alles relativ irgendwie greifbar ist. Du hast zwar, das könnte kompliziert sein, wenn man irgendwann nerdig wird, unglaublich viele verschiedene Appellationen und Lagen, 84 verschiedene Appellationen.
Aber man kann es einfach machen. Man kann es einfach gestalten und ich versuche es ja auch eben, sagen wir mal, zu entmystifizieren beziehungsweise eben zu entkomplizieren und da eben einfach einen Überblick zu schaffen, Zugang zu schaffen und eben ja die Bourgogne-Welt einfacher zum Verstehen zu geben.
Aber warum ist es so kompliziert? Also warum haben so viele Leute Angst vor dem Burgund?
Ich denke, dass eben die Terroir-Welt schon relativ speziell ist und eben die Situation, dass bestimmte Lagen eben relativ viele Eigentümer haben und man dort eben dann schon auch, dann wird's halt nerdig zu gucken, wer hat wo in welchem Part der Lage welche Anteile und macht wie seine Weine. Aber bis man in diese Sphären vordringt, muss man schon erstmal ganz viele andere Weine aus der Bourgogne verkostet haben, um das dann auch vielleicht anzugehen, diese Ebene des Nerdtums, was aber ja nicht unbedingt sein muss.
Was aber so ein großes Problem letztlich bei uns Fachleuten ist, dass wir selten die Basis erklären. Also wir versuchen dann selber ja auch immer völlig überproportioniert Informationen weiterzugeben, die vielleicht unser Gegenüber in dem Augenblick gar nicht braucht. Also wenn wir Burgund nehmen, erklär mir Burgund mal bitte, und ich stelle mich wirklich mal sehr, sehr dumm, in 10 Minuten, in 15 Minuten, wie verstehe ich Burgund? Was muss ich wissen?
Also erstmal auf jeden Fall natürlich die Lage, dass man eben einfach klimatisch weiß, wo man ist, dass man eben im Osten von Frankreich ist, dass es eine gemäßigte Klimazone hat, dass es also für die beiden Rebsorten Chardonnay und Pinot Noir genau richtig ist, aber nichtdestotrotz auch gewisse Risiken damit einhergehen. Und dass es eben sozusagen Solisten sind jeweils, also damit eben auch der Jahrgang natürlich eine Rolle spielt. Und dass es eben 5 Unterregionen gibt, die eben auch jeweils ihren ganz eigenen Charakter haben. Und eben darüber natürlich auch, obwohl es sich um 2 Rebsorten handelt, das Ganze vielfältig wird und auch eben von der Machart es Unterschiede gibt, ob es eben um Chablis geht, von einem Chardonnay, der mehr oder weniger kein Holz sieht, zu den Top-Chardonnays, die eben dann aus der Côte de Beaune zum Beispiel kommen, die dann im Holz vergoren und gelagert werden. Also es gibt eben auch natürlich die verschiedenen Philosophien und Ansätze der Winzer. Es gibt auch eine unterschiedliche Dynamik. Also die Winzer aus dem Mâconnais sind viel, ich sag's mal, rebelliger und sagen wir mal, experimentierfreudiger als die, die eben jetzt in der Côte d'Or recht gesettelt sind und, sagen wir mal, weniger müssen, weil sie alles haben. Aber das ist eben einfach spannend. Also man kann das auch in weniger als 15 Minuten erklären. Auf jeden Fall ist es eben eine spannende Weinregion, die nicht stehen bleibt. Also witzigerweise hat mich meine erste Weinreise 1999 in die Bourgogne geführt. Und da war die Bourgogne noch relativ verschlossen und man konnte eben nur zu den Domänen, wenn man da eben sozusagen ein Appointment hatte, und das war also wirklich recht schwer, da einen Zugang zu finden. In der Zeit war auch der Markt natürlich noch von den Négociants dominiert, und erst dann kamen so langsam auch die Domänen mehr und mehr auf den Markt. Und wenn man das heute betrachtet, dann ist das eben schon eine ganz andere Welt, viel offener, viel zeitgemäßer. Sie sprechen Englisch, sie empfangen einen auch auf den Domänen. Also es ist eben nicht mehr so wie vor 25, 30 Jahren.
Vielleicht darf ich das Ganze noch ein bisschen zurückschrauben und einfach mit Fragen rüberkommen. Also zwei Rebsorten gibt es dort. Es gibt Chardonnay und Pinot Noir.
Das sind die Hauptsorten, genau.
Mhm. Okay, was gibt es sonst noch, wenn du sagst Hauptsorten?
Aligoté, klar. Also auch eine, die ihren festen Platz in der Bourgogne hat, mit gut 6% Anteil am Rebsortenspiegel. Mhm. Und Gamay ist auch eine Rebsorte, die ihren Platz hat, hauptsächlich allerdings mehr Richtung Süden der Bourgogne, also im Übergang dann zum Beaujolais. Aber sie ist eben natürlich auch eine feste Vertreterin im Rebsortenspiegel. Und dann gibt es noch solche Exoten wie Sauvignon Blanc, also beziehungsweise eher Sauvignon, weil es eben Sauvignon Blanc und Sauvignon Gris gibt. Das ist schon ziemlich special. Aber die Besonderheiten sind ja in Frankreich gang und gäbe und so natürlich auch in der Bourgogne. Und dann haben wir so kleine Rebsorten wie Sassy, Meillon, César, Trousseau und selbstverständlich natürlich dann auch die Mutanten vom Pinot Noir, also Pinot Gris, Pinot Blanc. Das sind so die Rebsorten der Bourgogne.
Weil du gerade mit 6% Aligoté in die Prozentrichtung gegangen bist, weißt du ungefähr, wie viel Prozent Chardonnay zu finden sind, dass man so ein Gefühl dafür, oder wie viel Prozent Pinot Noir ein Gefühl dafür bekommt, welche Rotwein-, Weißweinlastigkeit
dort Chardonnay ist? Chardonnay ist über 50, ich glaube 56, 57%, also der absolute Platzhirsch, und Pinot Noir ist an die 40%. Also es ist auch ein bisschen gestiegen tatsächlich in den letzten Jahren.
Und dann hast du die Unterregionen erklärt, also dass es 5 Unterregionen gibt. Welche sind das, wenn wir von Norden nach Süden gehen?
Also Norden haben wir einmal das Chablis und Grand Auxerrois. Das ist ja schon näher an der Champagne gelegen als an einem Kerngebiet der Bourgogne. Also ich freue mich wie Bolle. Wir fahren im März wieder in die Bourgogne. Da ist der Les Grands Jours de Bourgogne. Das ist eine Woche lang intensives Verkosten. Großartig, freue ich mich immer sehr drauf, alle 2 Jahre. Da haben wir unsere Base in Beaune und dann ist immer der erste Tag, also der Montag, in Chablis, und von Beaune aus fährt man dann mit dem Auto 1,5 Stunden. Dann ist man erst im Chablis. Also es ist schon ganz schön ab vom Schuss und deswegen eben auch ganz eigenes Klima, also kälter als im Kerngebiet. Eigenes Terroir und sehr schöne puristische Chardonnays und im Grand Auxerrois auch sehr schöne Chardonnays und Pinot Noirs. Also schon auch eine spannende Ecke da oben. Dann geht's südlich von Dijon los mit der Côte de Nuits. Dann geht's in die Côte de Beaune, dann geht's in die Côte Chalonnaise und dann ganz im Süden haben wir das Mâconnais. Mhm. Das sind die Unterregionen. Und im Mâconnais ist man ja kurz vor Lyon mehr oder weniger. Also da ist man dann sozusagen auf der Zielgeraden Richtung Lyon. Da ist ja natürlich das Beaujolais noch dazwischen. Das zähle ich einfach mal schlichtweg nicht zur Bourgogne. Das ist also schon auch von der Bourgogne gerne mal so ein bisschen abgesondert und zählt im Sinne der Bourgogne nicht wirklich dazu. Ist also sozusagen ein eigenständiges Gebiet. Hat ja schon hier der Herzog, wie heißt der Herzog, der Kühne, im 14. Jahrhundert hat er einen Edikt erlassen, reißt den Gamay raus, das ist eine Rebsorte, die ich nicht in den Weinbergen haben möchte. Ich möchte Pinot Noir haben, aber kein Gamay, weg damit. Der hat den schon früh verbannt aus den Weinbergen der Bourgogne.
Interessanterweise zählt es weinbautechnisch zum Burgund, aber rein vom rechtlichen zählt es sogar zur Rhone. Also es ist so ein zwittriges Gebiet, ja, was irgendwie keiner wirklich haben will, was sehr eigenständige Weine hervorbringt. Ja. Teilweise finde ich auch burgundische Weine, aber trotzdem würde ich sie nicht zum Burgund zählen. Also weil sie doch eine ganz andere, nicht zuletzt durch die Rebsorte, aber aufgrund der komplett anderen Böden und der anderen Klimasituation, die es dort gibt, eigentlich doch ganz andere Weine.
Ja. Also es ist jetzt auch ganz witzig und sehr neu, dass es gibt ja auch die Ebene Mâcon und die ist ja sozusagen auf dem absoluten Entry-Level der Appellation Regional und die sind ja in der Regel rot und aus Gamay und früher hieß vor kurzem noch, konnte auf dem Etikett stehen Vin de Bourgogne, also das ist ein Wein, der Bourgogne ist. Aber jetzt haben die Franzosen sich dazu entschieden, dass das nicht mehr der Fall sein darf. Also es darf nicht mehr Bourgogne draufstehen, wenn Mâcon.
Und was steht denn drauf?
Muss ich nochmal nachschauen. Also ich, aber nicht Bourgogne, nicht Bourgogne.
Okay.
Ja.
Viele hören, wenn wir gerade über Gebiete oder Teilungen reden, den Begriff Côte d'Or.
Ja.
Der so mehr oder weniger als das ja eigentlich Goldstück der Region gilt.
Die und goldenen Hänge.
Sozusagen, genau. Also was ich total interessant und spannend fand, dass ich ganz, ganz viele Jahre geglaubt habe, dass das in der Tat so diese Goldküste ist oder wenn man dann irgendwann im September, Oktober dann die Weinberge entlang werden, dann hat man diese wunderbare Sonnensituation, die durch die goldfarbenen Weinberge hindurchscheint und alles ist irgendwie Gold und die Weine sind ja auch irgendwie Gold wert, zumindest preislich. Und ich fand es interessant, dann zu erfahren, dass dieses Côte d'Or eigentlich nicht vom Gold kommt, sondern aus dem Côte d'Orient. Also, dass man die Ostplatte damit gemeint hat.
Genau.
Und das erklärt so ein wenig, warum das Burgund so eine ganz, ganz besondere Bodensituation hat. Weil es eine riesen Erdplatte gibt, die sich gehoben hat, einen Abbruch letztlich ergab. Und man somit an Bodenschichten herankommt, die normalerweise verborgen gewesen wären und das die eigentlich die besondere Bodencharakteristik des Burgundes auszeichnet.
Ja, es ist die Entstehung aus dem Jura, einer Epoche aus dem Mesozoikum und die Grundlage ist eben ja letztendlich das, was da vor vielen Millionen Jahren eben existierte. Also vor gut 200 Millionen Jahren, dass das eben zum Teil mit einem Binnenmeer verbunden oder überdeckt war und auf der anderen Seite eben auch Gräser und Farne wuchsen. Und dass sich das dann eben im Verlaufe der Jahrmillionen dann eben zurückentwickelt hat und die Grundlage des Terroirs der heutigen Zeit ergeben hat. Und das dann eben letztendlich sich auch nach oben bewegt hat durch das Entstehen der Alpen, als eben die Kontinentalplatten aneinander trifteten oder nicht trifft, aneinander stießen und durch das Aufwölben der Alpen sich das dann eben alles weiter Richtung, sagen wir mal, Westen, Nordwesten geschoben hat und da natürlich auch das Terroir der Bourgogne gebildet hat. Und das ist ja eben doch auch sehr offensichtlich, dass eben bestimmte Bruchkanten verlaufen, gerade in der Côte d'Or. Das ist eben auch die Bundesstraße, die da entlang läuft und alles, was eben links von der Bundesstraße liegt, ist Appellation Regional und alles, was auf der anderen Seite liegt, ist dann eben meistens Village und dann eben Premier Cru und auch Grand Cru. Also das ist auch im Clos de Vougeot ersichtlich. Das ist zwar damals im Mittelalter von den Mönchen als Klo mit einer Mauer umzogen worden. Und sie haben schon festgestellt, dass es innerhalb der Lage Unterschiede gibt, aber eben der obere Teil, sagten sie, ist für den Papst, der mittlere für die Kardinäle, der untere für die Bischöfe. Wenn man schon innerhalb der Lage ein Gefälle des Terroirs festgestellt hat, heute weiß man natürlich, dass im unteren Teil eine Bruchkante entlang läuft und sich das eigentliche Muttergestein viel weiter in der Tiefe befindet. Und die Wurzeln da im Grunde gar nicht mehr rankommen. Also es ist eben genau das Nerdige, was dann eben eine Never-Ending-Story sein kann, wenn man sich eben mit den einzelnen Lagen beschäftigt und mit den Zusammensetzungen des Terroirs. Also wenn man im Chablis unterwegs ist und ständig in gebückter Haltung unterwegs ist, kann man auch die Exogyra-Austern-Fossilien finden, die eben tatsächlich im Boden sind und das Terroir prägen. Ich finde es natürlich großartig und ist das, was mich begeistert, aber darüber halte ich doch meistens eher meine Klappe, um nicht da die Leute zu verschrecken.
Über welche Böden reden wir da, wenn du von ganz tiefgründigen Böden oder Oberflächenböden redest?
Also es ist Kalk-Merkel-Tonböden. Kalkböden, Kalk-Ton-Merkel-Böden. Das ist so sagen wir mal, die Hauptbodentype. Und oben im Chablis hat man mehr Kreideanteil. Also es ist auch Kalkboden, aber eben etwas aus einer anderen Epoche, aus dem Kimmeridgian und dadurch eben auch sehr, sehr, sehr cleane, sehr puristische, sehr strahlende Chardonnays, die eben, sagen wir mal, den Holzausbau dann gar nicht benötigen, weil man das frische, kühle sonst eben einfach auch überdecken könnte.
Die Côte Chalonnay und Côte Mâconnais, entsprechen die rein bodentechnisch auch der Côte d'Or oder gibt es dort andere Böden?
Das verfranst sich dann immer mehr, würde ich mal sagen. Also das ist ja auch schon so, wenn man sich eben einfach mal die auch die Topografie anschaut und auch den Verlauf. Also das schlankste Tal, was man eben auch sehr clean durchdeklinieren kann, ist eben die Côte de Nuit. Dann weiter südlich, also so, du passierst den Corton, also den Berg Corton. Das ist sozusagen der Eintrittspunkt in die Côte de Beaune und da sieht man schon, dass das Tal immer weiter wird. Und dann eben noch südlicher in der Côte Chalonnaise wird es eben noch weitläufiger und völlig offen ist es dann eben unten im Mâconnais. Und das bedeutet auch, dass dann sich die Himmelsrichtungen der Weinberge verändern und dass eben auch dieses Terroir nicht mehr so ganz eindeutig und klar auf dieser Kalkton-Merkel auf dem basiert und eben gerade im Mâconnais hat man dann zum Teil auch Granit und da findet man dann eben zum Beispiel auch den Gamay, der damit auch ganz gut zurechtkommt.
Wenn ich jetzt den Kopf des Chablis nehme und den Fuß des Mâconnais, über welche Ausdehnung rede ich da ungefähr? Sind das 20 Kilometer, 100.000?
Chablis und Mâconnais liegen ungefähr 230 Kilometer, 230, 250 Kilometer auseinander. Ernteunterschied ist zwischen Mâconnais und Chablis gute 2 Wochen. Also, boah, da sind die Mâconnais-Winzer schon längst fertig, da putzen die Chablis-Winzer gerade mal ihren Keller und bereiten die Lese vor.
Und so gesamtflächenmäßig, wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist dieses Kernburgund, also das Beaujolais außen vor genommen?
Gut, 30.000 Hektar, also 33.000, 35.000 Hektar sind es im Moment.
Interessant fand ich, dass es eigentlich nur 0,5% der gesamten Rebfläche Frankreichs ausmacht.
AOC.
4 oder 5% des Incomes, also was ja dann auch für die Wertigkeit der Weine spricht.
Definitiv, auf jeden Fall. Ja, also ich meine, da wollen wir hoffentlich nicht drauf zu sprechen kommen, auf die Preisebene. Also das ist immer eine never-ending story. Also man wird auch wahrscheinlich ein Bourgogne Appellation Regional nicht unbedingt im Discounter finden, weil eben, sagen wir mal, der Eintrittspreis bei 10 Euro liegt, ab 10 Euro. Das ist immer schwierig, auf der Ebene da zu sprechen. Das ist eben Bourgogne und das heißt nicht, dass es unbezahlbar ist, aber es ist eben, sagen wir mal, höher als der Durchschnitt.
Ich finde aber trotz allem, dass es Weine gibt, die ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Also es gibt natürlich die absoluten Top-Weine, die teilweise zu den teuersten der Welt gehören. Aber ich finde es manchmal schade, dass das Burgund komplett immer nur über den Preis definiert wird. Und ja, automatisch auch mehr oder weniger diesen Preisschleier hat und ja, viele auch abschreckt. Aber gerade so im Preisbereich.
Deswegen bin ich eben einfach da auch unermüdlich gerne unterwegs, um eben genau das zu kommunizieren, also dass es eben schöne Weine für einen wirklich guten Kurs gibt und die eben dann auch, sagen wir mal, schon auf einem guten Preisniveau ein Lagerpotenzial mitbringen. Also ich meine, das ist ja auch wieder das Thema, welche Weine werden heute noch gelagert? Also nichtsdestotrotz hätten sie das Potenzial dazu.
Bevor ich dir von einem meiner Lieblingsrotweine, dem 2022er Zweigelt-Leiterkalk aus dem Burgenland von Andy Kollwitz erzähle, möchte ich dir vom Zweigelt berichten. Denn dann, wenn dieses Laborbaby auf einem Muschelfriedhof trifft, fängt er an, Geschichte zu schreiben. Stell dir vor, es ist 1922. Lenin lebt noch, Mussolini marschiert auf Rom, James Joyce veröffentlicht Ulysses und in einem Labor in Kloster Neuburg bei Wien, jenem ehrwürdigen Ort, wo seit 1860 die kaiserlich-königliche Weinbauschule österreichische Winzer ausbildet, steht ein Mann namens Fritz Zweigelt vor 2 Rebstöcken und denkt sich, was passiert eigentlich, wenn ich die fruchtbetonte Kraft des Blaufränkisch mit der samtigen Eleganz des St. Lauren kreuze? Dr. Fritz Zweigelt schuf diese Kreuzung 1922 am Lehr- und Forschungszentrum für Wein- und Gartenbau in Kloster Neuburg. Es war ein Experiment. Ein Versuch. Eine Wette auf die Zukunft. Und das Ergebnis? Eine Rebsorte, die heute, mehr als 100 Jahre später, die am weitesten verbreitetste Rotweinrebsorte in Österreich ist und in allen Weinbauregionen des Landes zu finden ist. Aber hier kommt der Plot-Twist, der so dunkel ist wie die Traube selbst. Fritz Zweigelt war ein Nazi. Nicht mitgelaufen, sondern überzeugt. Während des Krieges hatte er keine Angst, Studenten und Mitarbeiter zu denunzieren, die Teil des Widerstands waren, weil er sie als Hindernis für Österreichs Zukunft sah. 1945, nach dem Fall des Deutschen Reiches, wurde Zweigelt in ein Internierungslager gebracht und wegen des Verrats und Kriegstreiberei vor Gericht gestellt. Er durfte nicht mehr an Kloster Neuburg arbeiten und lebt den Rest seines Lebens in Graz. Erst in den 1950ern, als sein ehemaliger Schüler Lenz Moser für seine Traube kämpfte, argumentierte Moser, dass die Bezeichnung St. Lauren Blaufränkisch zu lang sei und setzte sich dafür ein, dass die Kreuzung nach ihrem ursprünglichen Züchter benannt wird. Bis 1958 hat der Namensprozess einen Punkt erreicht, an dem er nicht mehr gestoppt werden konnte. Heute heißt die Traube offiziell Blauer Zweigel, das Synonym für Rotburger, wurde 1978 als Alternative geschaffen. Und seit Dezember 2018 wird öffentlich diskutiert, ob man eine Rebsorte nach einem überzeugten Nazi benennen sollte. Das ist die Geschichte der Traube. Eigentlich schade, dass die Weine daraus manchmal so brillant sind. Letztlich die Frage, um wieder winophil zu werden, was macht diese Traube so besonders? Eigentlich alles. Sie bringt purpurrötlich gefärbte Weine mit starken Tanninen hervor. Vollreife Trauben produzieren vollmundige Weine mit Aromen, die an Weichselkirsche erinnern und eine wahnsinnig gute Lagerfähigkeit haben. Sie ist vielseitig. Sie kann frisch und jung ausgebaut werden im Edelstahl oder eben sehr kraftvoll im Barriques. Sie ist wenig anspruchsvoll an dem Boden und letztlich der Beweis dafür, dass man im Labor eine Seele erschaffen kann, wenn man nur die richtigen Eltern wählt. Und genau hier kommen die Kollwenz ins Spiel. Der Römerhof befindet sich seit 1775 im Besitz der Familie Kollwenz. Das ist das Jahr, in dem die amerikanische Revolution begann, in dem Mozart gerade einmal 19 Jahre alt war, in dem die Welt noch keine Ahnung hatte, dass sie eines Tages Telefone, Auto oder das Internet geben würde. Aber die Kollwenz? Die wussten schon damals, was zählt. Boden, Geduld, Wein. Heute, 250 Jahre später, steht ein Mann namens Andreas Andy Kollwenz in den Weinbergen von Großhöflein und wird von Falstaff als Zehnkämpfer unter Österreichs Winzern bezeichnet. Und das, wenn er die größte Vielfalt an Disziplinen beherrscht und in jeder Kategorie zur Spitzenklasse gehört, ob weiß, rot oder edelsüß. Und das ist keine Übertreibung. Andy kehrt nach seiner Ausbildung an der Weinbauschule in Klosterneuburg und Praktika in Frankreich nach Hause zurück. Mit dem Jahrgang 1993 übernahm er die Verantwortung im Keller und führte das Weingut seit 2004 zusammen mit seiner Frau Heidi Kollwenz. Die Weinberge der Familie Kollwenz erstrecken sich zwischen 170 und 325 Meter über dem Meeresspiegel. Und dann ist da noch Andys Philosophie. Es ist der Weinberg, der die Wahl der Rebsorte bestimmt, nicht der Trend, nicht der Markt, der Boden entscheidet. Mariner Kalkstein, Muscheln, Millionen Jahre alter Meeresablagerung. Das Terroir, reich an Glimmerschiefer, einem maritimen Kalksteinboden, der nirgendwo sonst in Österreich zu finden ist. Leiterkalk ist ein spezifischer Kalk, der in der Region vorkommt und für seine hohen Fossilien bekannt ist. Und der 2022er Zweigelt vom Leiterkalk stammt hauptsächlich aus der Riede Neusatz und wird 9 Monate in großen und kleinen Eichenfässern ausgebaut. Durch seine elegante, vollmundige Art ist dieser Wein schon in der Jugend sehr zugänglich, kann aber spielen 10, 15 Jahre reifen. Und das ist das Gegenteil von dem, was man von einem Monumentwinzer wie Andy Kollwenz erwartet. Aber genau das ist die Kunst. Andy Kollwenz macht keine Weine, er macht Monumente. Und manchmal ist ein Monument nicht schwer und verschlossen. Manchmal ist es elegant und einladend, wie ein gotisches Portal, das weit offen steht. Ja, und genau der Leiterkalk mit seinen kalkhaltigen Tonböden ist prädestiniert für den Anbau von Zweigelt. Das verleiht dem Zweigelt seinen unverwechselbaren Charakter und seine würzig-kräutrige Eleganz. Vielen Dank für diese großartige Interpretation nicht nur des Bodens, sondern auch der Rebsorte, dem Weingut Kollwenz und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Ja, wollen wir mal umschwenken und hier so einen kleinen Wein verkosten? Ich weiß, weil könnte man ja, meine Kehle wird langsam ein bisschen trocken.
Passt perfekt. Ist, glaube ich, auch ganz, ganz spannender Gedanke, weil das natürlich auch ein Wein ist, wo man auf der einen Seite versucht, sehr viel Tradition zu leben, aber das mit einem modernen Ansatz, wie wahrscheinlich auch im Burgund. Also ich würde das Thema vielleicht noch gerne dabei haben, obgleich ich wusste oder gehofft habe, dass unser ein Grundthema in Richtung Burgund geht, weil es wenige gibt, die es so gut erklären können wie du, habe ich keinen Burgunder zugeschickt oder habe keinen Burgunder angedacht, sondern eine ganz andere Region.
Ja.
Und dachte, wir gehen Richtung Italien.
Tedeschi.
Kennst du
ja.
Das Weingut, ja. Den Wein? Ja.
Also den Wein tatsächlich noch nicht, aber wir haben ja hier bei uns in der Wine Academy ganz viele WSET-Kurse und da kommt dann natürlich auch auf Level-2-Ebene zum Beispiel die Vorstellung des Valpolicella und eben dann im Level 3 auch noch der Amarone dazu. Und ich mag Tedeschi sehr gerne zeigen, weil es sehr klassische klassische Weine sind. Also kann man sich einfach, das ist eben ein Profil, womit man sehr gut arbeiten kann.
Die aber auch immer einen Schritt weiter gedacht haben. Es waren dann die ersten, die mit Monte Olmi einen Einzellagen Amarone auch herausgebracht haben, versucht haben, das nochmal komplett neu zu definieren. Und hier eben auch die Weiterentwicklung der eigenen Handschrift in Richtung Weißwein. 2023 erschien der Gary das erste Mal, wo man versucht hat, einfach seine Sensibilität, seine Handfertigkeit im Weißweinbereich auszuleben. Das ist Garganega.
Chardonnay und
als
Riesling.
Als Haupttriebsorte und ergänzt durch Chardonnay und Riesling.
Finde ich
total
spannend.
Was im Prinzip auch den Namen erklärt. Also Riesling auf der einen Seite, das ist RI, beziehungsweise Y für Chardonnay und GA für Garganega.
Also ich meine, das ist ja mal so der Punkt. Suave ist eben, finde ich, eine tolle Region im Veneto, die aber natürlich mächtig auch gelitten hat durch viel Massenproduktion. Ich habe zum Glück schon vor vielen, vielen Jahren die Möglichkeit gehabt, Suave zu probieren, die eben auch Lagerpotenzial hatten, auch bereits schon, wie gesagt, keine Ahnung, es war 15 Jahre her mindestens, dass ich eben auch mal in Einzellagen Suave probieren konnte und überhaupt erstmal kapiert habe, dass Garganega gar keine langweilige Rebsorte ist. Und es ist natürlich aber nicht so einfach zu vermarkten und deswegen finde ich den Ansatz, dass man da eben dem Kind einen anderen Namen gibt und eben offensichtlich eben auch Chardonnay und Riesling mit dazu gibt im Blend eine pfiffige Lösung, um aber eben auch der Garganega weiterhin eine schöne Bühne zu schaffen. Finde ich toll.
Wird es Garganega ausgesprochen? Ich habe es immer Garganega gesagt.
Ja, ich habe mich da mal von einem Italiener belehren lassen.
Super. Also das finde ich manchmal so interessant, also wie man immer wieder neue Sachen entdeckt und...
Das ist ja, wie Bourgogne. Also du wirst von mir nie Burgund hören. Das ist die Bourgogne.
Ja. Warum?
Aber also es ist...
Warum sagst du Bourgogne?
Ich habe, das ist ja auch, ja, also wir haben ja eben diese Ausbildung zum Bourgogne Wine Educator durchlaufen. Das war damals 2014 und das Erste, was eben da die Ansage war, es heißt nicht Burgundi oder Burgund, es heißt Bourgogne. Es ist die französische Bezeichnung der Region und so sollte es eben auch dann benannt werden. Bourgogne. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man Burgund sagt. Ich werde es bloß weder schreiben noch sprechen. Ich sag Bourgogne.
Wie wird man da ausgebildet? Also musstest du da 5 Jahre im Burgund absolvieren, um da irgendwie damit vertraut zu werden und langsam die burgundische Blutfärbung anzunehmen?
Na, das war eine gute, 5 Jahre wäre schön, schönes Bourgogne-Studium, das wäre schon geil. Wir sind da hin gereist, es waren drei Kollegen, also 2 weitere Kollegen und wir sind da eine Woche lang sehr tief in die Materie eingetreten und haben eben von Weingutsbesichtigungen, Négociant-Besichtigungen, unfassbar viele Tastings. Also das war schon Input bis zum Get-No und dann am Ende ging es auch darum, eine Prüfung abzulegen.
Ach und, doch, wow.
Das ist dann nochmal in einem zweiten Step vertieft worden. Und ja, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal beim Le Grand Jour war. Vermutlich ist jetzt dieses Jahr, keine Ahnung, das 6. Mal. Und bin also eigentlich auch jedes Jahr da. Also das ist so immer etwas, worauf ich mich freue. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich, da treffen sich dann die Bourgogne Wine Educator eben halt auch zu diesem Le Grand Jour, und dann hat man eben Gelegenheit, sich auszutauschen und dann eben auch mit den lieben Personen, mit denen ich dann vom Fachverband zu tun habe. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, also wenn ich ein was weiß, dass ich nichts weiß. Also es ist halt eine never ending story. Du entdeckst halt ständig Neues und kannst dich also da immer weiter reinbröseln. Und das konnte sie gar nicht verstehen, also dass ich sage, wenn ich einen weiß, dass ich nichts weiß. Also es ist eben eine never-ending story.
Wie viele Educator gibt es dort? Weißt du das?
Ich glaube, es sind gute 50.
Und alle international, also alle weltweit?
Genau.
Angereist, eingereist?
Genau. Also das, die machen das halt immer wieder in Abständen, diese, sagen wir mal, Neugewinnung von Educatoren und Ausbildung dieser Community. Also sind natürlich auch viele vom asiatischen Markt und vom amerikanischen Markt, also von allen Kontinenten. Das ist eine bunte Mischung aus
total internationalen Menschen. Total spannend, weil das Burgund ja eine der wenigen Weinbaugebiete sind, die einfach auch nach außen schauen, obwohl sie in sich selber durch die kleinen Dörfchen oder durch die Gesamteinstellung der Winzer ja teilweise sehr auf sich selbst fokussiert sind, aber 50% der Burgunder werden ja exportiert. Also es ist schon ein sehr, sehr starker Exportmarkt.
Ja, also Chablis mehr, noch mehr als der Rest der Bourgogne. Genau, da geht ja auch sehr viel tatsächlich nach Deutschland. Also Petit Chablis und Chablis. Das sind die Weine, die preislich noch machbar sind auf dem deutschen Markt. Ich bin manchmal ein bisschen sarkastisch.
Wenn ich dir an so einen Wein wie den Gary jetzt vorstellen darf, wie würdest du, wenn du den eben nicht kennst, dich als Fachfrau dem Wein nähern? Also wie würdest du versuchen, den zu greifen, zu verstehen? Würdest du zuerst den Wein probieren oder würdest du zuerst versuchen, Informationen einzuholen, um den Wein vom Kognitiven zu verstehen?
Ich mache das eigentlich meistens so, dass ich es ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, dass ich Weinlisten durchforste. Und schaue ich mir eben halt an, wie die Rebsortenzusammensetzung ist, schaue mir den Alkoholgehalt an, schaue mir auch Machart an und bestelle eben auch ganz stumpf mehr Weine, die ich eben dann in Ruhe verkosten möchte. Und das wäre zum Beispiel auch ein Vertreter. Also ich mache das jetzt nicht, weil wir jetzt irgendwie darüber sprechen, sondern es wäre halt einer, der mich schon reizen würde, weil ich diese Kombi Garganega, Chardonnay und Riesling ganz spannend finde. Und es ist halt von der Appellation her eben einfach ein IGT-Wein, also Veneto IGT und attraktives Preisverhältnis, 12,5 Volumenprozent, das sind alles so Attribute, die mich neugierig machen würden. Und dann würde ich den Wein verkosten. Und dann würde ich da für mich entscheiden, ob ich Bock habe, damit zu arbeiten oder nicht. Und gerade eben Italien finde ich gar nicht so einfach, Weine mit einem sehr guten Preis-Genuss-Verhältnis zu finden. Das ist, finde ich, ja, schon sportlich.
Und wenn du ihn verkostest, also bist du da eher der Nasenmensch oder bist du mehr der Gaumenmensch? Also versuchst du den Wein
Nase, irgendwie erst? Nase.
Und arbeitest du da mit Aromen? Also versuchst du die Aromen in Kataloge zu packen und den Wein dann irgendwo aufzulösen? Oder bist du dann trotzdem der Genussmensch, der sich zurücklehnt und sagt, komm, erzähl mir?
Na, ich bin da doch in dem Fall immer irgendwie auch die Fachtruller, die das natürlich erstmal aromatisch auseinandernimmt und da einfach den Rüssel ins Glas hält und einfach guckt, was passiert da, welche Aromenschubladen kann ich aufziehen und wie divers ist das Ganze, was mich da anlacht. Und das ist eben in dem Fall schon mal sehr anmutig. Also es ist eben nicht nur in eine Richtung, sprich eben nicht nur in die gelbfruchtige Richtung, sondern eben auch so ein bisschen in die florale Richtung, in die Kräuterrichtung. Also da hat man eine sehr anmutige, appetitliche Nase, die da entgegenströmt. Und das ist für mich immer das absolut Entscheidende. Der Wein, das, was man riecht, muss einfach Bock machen, dass man den dann auch gerne verkosten möchte. Ich sage jetzt einfach verkosten, weil ich trinke natürlich sehr, sehr gerne Wein, aber es ist in erster Linie natürlich auch dann erstmal ein Verkosten und darüber kennenlernen, was ich jetzt mal mache. Das passt, das ist gut. Also, er hat eben eine schöne Säure, das macht wahrscheinlich so ein bisschen der Riesling, aber auch so ein bisschen der Garganiger. Chardonnay rundet das Ganze so ein bisschen ab, gibt den Backbone und auch eine gewisse Saftigkeit. Ist ein stimmiger Wein, anmutige, appetitliche Nase, guter Zug am Gaumen, bleibt angenehm hängen. Also kann man mitarbeiten. Wird den Leuten auch Spaß machen.
Wie wichtig ist bei der Geschichte für dich die Farbe, wenn ich bei dem Wein die Farbe spektakulär finde? Also sowohl von den verschiedenen visuellen Schichten, die er in sich trägt, also auf der einen Seite diese Grünreflexion, dieses saftige, farbintensive und auf der anderen Seite auch dieses Gesetzte. Ziehst du sowas in Betracht oder hältst du die Farbe
für bewertet? Auf jeden Fall, klar. Auf jeden Fall, alle. Also Sinne auf der ganzen Linie. Sehen, riechen, schmecken, fühlen. Auf jeden Fall.
Und stimmst du den Gaumen mit der Nase ab, dass du versuchst, wenn du den Wein riechst, zu schauen, ob der Gaumen dazu passt? Oder
auf jeden Fall,
sind
immer.
Das für dich alles unterschiedlich segmentierte Ebenen, die du ganz einzeln bewertest?
Nein, es muss miteinander spielen und zusammenpassen. Sonst fehlt in meinen Augen die Balance im Wein. Also das kann man, finde ich, gar nicht separat betrachten. Also wie oft ist es, dass man eben einen Wein von der Nase ja ganz spannend findet und dann ist er am Gaumen eben auch ja doch eher ein eindimensionales, kurzes Vergnügen. Also für mich immer so die typischen Blenderweine, die dann eben keine Substanz am Gaumen haben. Und das muss man eben, finde ich, zusammen betrachten.
Und darf ich da den Bogen nochmal zurückspannen oder zurücktragen zum Burgund? Also wenn du jetzt einen Burgunder probierst, wenn du einen sehr, sehr typischen Burgunder probierst, vielleicht sogar einen Rotwein, was ist für dich da interessanter, die Nase und die Vielschichtigkeit mit der Nase aufzulösen oder das Gustatorische, dass du mit der Säure arbeitest, dass du den Wein in der Länge versuchst zu beobachten oder in der Entwicklung oder im Glas?
Oh, das kann man, ich finde, nicht in diese drei Teile aufteilen. Also für mich ist das eine Gesamtbetrachtung. Aber vielleicht ist die Nase so ein bisschen im Vorteil, weil es ja oft so ist, dass sich über das Verkosten ja doch auch immer weitere Dimensionen eröffnen können und das eben vor allen Dingen über die Nase passiert und am Gaumen ist eben so dieses harmonische Empfinden, ja, das Schöne, das Angenehme, wobei es natürlich auch toll ist, wenn es hier und da auch ein bisschen edgy ist und man eben auch am Gaumen so ein bisschen mit dem Wein arbeiten muss und den Wein vielleicht auch mal hier und da ein bisschen kauen muss. Also es darf auch mal Ecken und Kanten haben.
Weil du vorhin den Preis mit angesprochen hast, kannst du den Unterschied zwischen einem 10, 15 Euro Pinot Noir und einem für 1000, 1500, kannst du den greifen? Kannst du es beschreiben, warum der eine so unterschiedlich schmeckt als der, oder was man daran anders empfindet, oder warum der Preis, abgesehen vielleicht von der Seltenheit oder von der Berühmtheit des Winters, so anders veranlagt ist?
Also ich gehe, also das ist sehr, sehr hoch gefasst, vom zweistelligen in den vierstelligen Bereich im Vergleich zu gehen. Aber man könnte ja, sagen wir mal, eben den unteren zweistelligen Bereich mit einem dreistelligen Bereich vergleichen, sagen wir mal, ein Pinot Noir, der dann eben, was weiß ich, 150 oder sogar 300 € kostet. Es muss jetzt ja nicht unbedingt eben der vierstellige Bereich sein. Also zum einen ist eben, sagen wir mal, bei so einem Bourgogne Rouge, den man ja wahrscheinlich eben dann im unteren zweistelligen Bereich bekommt, ist die Rot Beerigkeit eben vordergründig, vielleicht auch mal so ein paar Kräuternoten. Die Gerbstoffe sind relativ sanft und relativ zurückhaltend. Die Säure ist dann vielleicht schon mal ein bisschen ausgeprägter. Und da ist dann eben die Frage, aus welcher Ecke er kommt, inwiefern er vielleicht doch auch schon so eine gewisse Herkunftsnote zeigt. Habe ich irgendwie auch gerade heute Nacht wieder von geträumt. Ich mag die Appellation Coulanges Lavineuse sehr gerne. Das ist eine Appellation regional aus dem Grand Auxerrois und das ist eben eigentlich Entry-Level, aber es sind eben einfach sehr charmante Pinot Noirs, die auch schon einen gewissen Tiefgang haben und ich mag das total gerne. Und wenn ich dann eben, sagen wir mal, im dreistelligen Preisbereich bin, dann freue ich mich einfach auch darauf, wenn der Wein schon ein bisschen Reife bekommen hat und nicht blutjung ist. Und das finde ich einfach so unfassbar schön beim Pinot Noir, diese Dimensionen der Aromen und dieses Urige, also wenn die dann diese Tertiärnoten entwickeln, dass das auch so ein bisschen in diese unterholzmoosige, laubige Richtung gehen können, sage ich auch immer, dass Pinot Noir so ein bisschen hier und da mal so einen morbiden Touch haben kann, was ich aber richtig geil finde, so ein bisschen Wildbret, Trüffel, das ist einfach großartig, das finde ich toll, das ist eben selten, wenn man sowas im Glas vor der Nase hat und das ist eben, ja, Benchmark Bourgogne Pinot Noir, muss ich sagen.
Welche Begriffe muss ich kennen? Also wahrscheinlich die Klassifikation, dass ich die kennen sollte, dass ich wissen sollte, was ein Premier Cru, ein Village, ein Grand Cru, ein Bourgogne ist.
Ja.
Welche Begriffe sollte ich sonst noch? Oder was hat es mit der Klassifikation auf sich?
Na, es gibt eine Pyramide. Auf der Einstiegsebene ist die Appellation Regional, die aber auch nochmal in drei Ebenen unterteilt ist. Auf der ganz unteren Ebene sind dann eben Bourgogne Aligoté, Crémant de Bourgogne, Bourgogne Passe tout Crin und so weiter. Das sind eben die ja einfacheren Vertreter, was aber auch absolut relativ ist, muss ich sagen. Es gibt außerordentlich schöne Crémant de Bourgogne. Es gibt sehr attraktive Bourgogne Aligoté. Also ich liebe Bourgogne Passe tout Crin. Das ist eben auch ein roter aus Pinot Noir und Gamay. Also es ist halt Entry-Level und preislich attraktiv. In der Mitte dieser Ebene steht zum Beispiel Bourgogne Rouge und Bourgogne Blanc, also Bourgogne Rouge, Pinot Noir, Bourgogne Blanc, Chardonnay. Und dann darüber, das ist, finde ich, ganz interessant, sind die Appellation regional mit einer regionalen Eingrenzung, also zum Beispiel Bourgogne Côte d'Or. Das heißt, dass eben die Trauben für diesen Wein nur aus der Côte d'Or kommen können und nicht wie auf der mittleren Ebene beim Bourgogne Blanc, wo die Chardonnay-Trauben aus der gesamten Bourgogne kommen können. Also es ist ja schon eine regionale Eingrenzung. Auf der Ebene könnte man auch eben die Haute Côte de Beaune, Haute Côte de Nuits-Weine finden. Dann gibt es im Mâcon plus die Nennung eines Dorfes, was ja auch eine Eingrenzung ist. Also auf dieser Ebene kann man wirklich sehr attraktive Weine finden. Die nächste Ebene sind die Village-Weine. Davon gibt es 44 Ortschaften. Und das ist wie eben auch bei uns in Deutschland beim VDP der Ortswein. Und da hat man natürlich eine regionale Eingrenzung. Oftmals bezieht sich das eben tatsächlich auf einen Ort, wie eben Meursault, oder aber auch auf ein Konglomerat von Ortschaften, wie bei Chablis. Dazu gehören 20 Dörfer. Und dann die Ebene darüber sind die Premier Crus. Da wird es ein bisschen unübersichtlich, weil die gesamte Bourgogne 666 Premier Cru-Lagen hat, die natürlich sehr unterschiedlich in ihrer Wertigkeit sind. Und ganz oben haben wir die Grand Crus, 33 Stück. Ja, das ist die Klassifizierung oder Abgrenzung der Herkünfte der Bourgogne.
Das romanische System, soweit ich weiß.
Definitely.
Was komplett anders ist als das germanische System.
Richtig.
Was wir ja bislang eigentlich bei uns gepflegt haben, aber jetzt uns langsam auch zum romanischen System bekennen, weil wir dann mehr oder weniger sagen, Herkunft steht weit über vielen anderen rein technischen Wahrnehmungen.
Ist für mich halt auch sehr nachvollziehbar, wobei natürlich auch die Tradition, die Rebsorte letztendlich in den Mittelpunkt zu stellen, ja, nun auch sicherlich seine Berechtigung hat.
Welche Begriffe sollte ich noch kennen? Du hast von Klo ganz kurz erwähnt. Also zwischendurch fallen ja immer viele Fachbegriffe, die ausschließlich das Burgundbild treffen.
Also Klo heißt, also CLOS heißt eingemauerte Weinbergslage. Das ist eben die Art und Weise gewesen, wie Mönche eine Lage abgegrenzt haben, um sie eben sozusagen als dann fertigen Wein so eindeutig wie möglich eben auch gewonnen zu haben, was ich sehr, sehr nachvollziehbar finde. Und dann gibt es noch die Bezeichnung Klima, also CLIMAT. Das ist die Bezeichnung einer Weinbergslage. Wie gesagt, es gibt 666 Premier Cru-Lagen, also das sind 666 Klima, die eben auf den Etiketten als Premier Cru erscheinen können. Und was gibt es noch? Es gibt, das ist dann sehr nerdy, die Lieu-Dits, das sind kleine Parzellenabgrenzungen, also die Premier Cru. Jetzt wird's aber echt nerdig. Also ich weiß nicht, wie weit ich da einsteigen soll, aber es gibt eben zum Beispiel die Premier Cru-Lage Forchaume im Chablis und die ist in verschiedene Lieu-Dits eingeteilt. Also in verschiedene Parzellen. Es hat nochmal einen anderen Namen, aber das ist eben auch zu finden in der Bourgogne. Aber das würde ich jetzt eben zum Beispiel nicht unbedingt in einem Basisseminar sagen. Das kann die Leute irgendwie dann auch zum Einschlafen bringen, vermute ich.
Es gibt Momente im Leben, da reicht es nicht mehr, König zu sein, da will man Entdecker werden. Angelo Gaia, geboren 1940, trat 1961 im Alter von 21 Jahren in die Familienfirma ein. Er hat in Alba studiert, Montpellier gelernt, Ökonomie in Turin absolviert und dann machte er aus Barbaresco, diesem damalig verschlafenen Dorf im Schatten Barolos, eine Weltmarke. Der Wine Spectator nannte die 1985er Barbarescos von Gaia die besten Weine, die jemals in Italien gemacht wurden. Aber er pflanzte Cabernet Sauvignon im Piemont, was seinen Vater verzweifeln ließ, dass er sagte, Damaggi, übersetzt was für eine Schande auf Piemontesisch. Und aus dieser Schande wurde einer der erfolgreichsten Weine der Familie. Er revolutionierte, er provozierte, er setzte Standards. Barbaresco, erobert. Barolo, check. Toskana, 1994 Montalcino, 1996 Bolgheri, beides im Besitz. Aber Angelo Gaia ist kein Mann, der sich ausruht. Angelo Gaias Zuneigung für den Ätna begann lange vorher. In den 1990ern, als er seinen Freund Giacomo Takis besuchte, dem Mann hinter Sassicaia. Takis ermutigte ihn, Land auf dem Ätna zu kaufen. Die Zeit war noch nicht reif, aber der Berg setzte sich in seinem Kopf fest, wie ein Flüstern, wie eine Obsession, wie eine Einladung. 2015, fast 20 Jahre später, traf Angelo einen Mann namens Alberto Gracchi. Ein ehemaliger Investmentbanker aus Mailand, der seit 2004 auf dem Ätna Wein machte. Elegant, präzise, mit jenem stillen Fanatismus, den nur Menschen haben, die einen Vulkan als Partner gewählt haben. Gaia erkannte eine verwandte Seele. Beide Produzenten machten sehr elegante Weine in ihrem jeweiligen Heimatregion. Und 2016 gründeten sie ein Joint Venture 50-50. Und heute besitzt die Winzerei 50 Hektar, Weinberge auf 600 bis 800 Meter über dem Meeresspiegel. Im Südwesten des Ätna, also der Gegenstromseite, wie manche dort sagen. Dort, wo nur drei andere Weingüter stehen. Und sie nannten das Projekt Ida. Ida bedeutet sie im sizilianischen Dialekt und bezieht sich auf den Berg selbst, den die Einheimischen mit dem weiblichen Pronomen bezeichnen. Die Mutter Ätna. Die launische, großzügige, unberechenbare Göttin aus Feuer und Asche. 2023 wurde die neue Kellerei im Bel Passo fertiggestellt und begrüßte ihre erste Ernte. Das ist Ida. Angelo Gaias letztes großes Abenteuer. Eine Legende, die mit 84 Jahren immer noch wissen will, was ein Vulkan zu sagen hat. Und dann ist da Nerello Mascalese, der Pinot Noir Siziliens. Natürlich nicht wirklich, aber viele sehen viele Parallelen. Grundsätzlich hat Nerello Mascalese seinen Namen von der Mascali-Ebene zwischen dem Ätna und der Küste, wo man vermutet, dass die Traube ihren Ursprung hat. Ein kleiner Teil älterer Reben stammt noch aus der Zeit vor der Reblausepidemie in den 1880er Jahren. DNA-Tests haben bestätigt, dass die Traube ein Nachkomme von Italiens berühmter Sangiovese-Traube und Montonico Bianco ist. Die Weine straff, frisch, mit fruchtigen, kräutrigen Aromen, exzellenter Mineralität und einem erdigen Unterton. Nerello Mascalese-Weine haben oft ein Parfum, das an die außergewöhnlichen Weine von Barolo und aus dem Burgund erinnert. Und Nerello Mascalese trifft deinen Mund mit einer Explosion roter Fruchtaromen, die in Gewürznoten von Zimt und blumigen getrockneten Wüstenkräutern übergeht. Und dann ist da dieser trockene, tanninhaltige, persistente und harmonische Geschmack mit unglaublich viel Körper und trotz allem einer Leichtigkeit, die dich zum Weitertrinken animiert. Also, um es auf den Punkt zu bringen, der Ida Ätna Rosso 2021 ist 100% Nerello Mascalese und stammt aus den allerersten Weinbergen, die Gaia und Gracchi kauften, an den südwestlichen Hängen des Ätna-Vulkans nahe dem Dorf Bianca Villa, zwischen 36 und 820 Meter über dem Meeresspiegel. Die Böden gehören zu den ältesten der gesamten Ätna-DOC. Der Boden stammt von einem alten Lavastrom, ca. 60.000 Jahre alt. Seine Farbe ist heller als üblich, was auf einen längeren Oxidationsprozess hinweist. Die Kieselsteine sind klein und rund, was auf einen älteren Zersetzungszustand hinweist. Nach der Ernte werden die Trauben etwa 2 bis 3 Wochen lang fermentiert, mazeriert und teils in Holz, teils in Betonbehältern ausgebaut. Danach erfolgt eine 24-monatige Reifung im Holz und Beton. Keine Barriques, kein Show-Effekt, nur Zeit. Und dieser Wein zeigt, dass man nicht laut sein muss, um gut zu sein. Dass Eleganz stärker ist als Extrakt. Dass ein Vulkan mehr zu erzählen hat als Marketingbroschüren. Ein Wein, der zeigt, dass Ätna nicht das neue Burgund ist. Es ist der erste Ätna. Und das reicht vollkommen. Vielen Dank für dieses großartige, entdeckungswürdige Weinerlebnis. Angelo Gaia und Alberto Gracchi und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Ich finde es aber schön, dass man damit auch signalisieren kann, man kann zu einem eine Frage stellen. Also es gibt viele Begriffe, die natürlich traditionell dort extrem fundiert sind und oftmals eine Berechtigung haben, aber man sollte fragen, wenn man irgendwas nicht versteht oder wenn man irgendwas irgendwie nicht einordnen kann, und gerade jemand wie du, der ja sehr tief in dem Thema ist, sich da intensiv mit auseinandersetzt, der versteht es zu erklären. Und wenn ich dich fragen, wen dann?
Ich bin da. Man kann mich jederzeit fragen. Sehr gerne.
Wie kann man sich sonst, was würdest du empfehlen, wenn man sagt, ich möchte mich mit dem Thema Burgund beschäftigen? Welche Fachmagazine, welche Bücher, welche YouTube-Channel oder wie kann man sich da am besten mit Auseinandersetzen reinfinden?
Also zum einen finde ich eben die Webseite vom Fachverband der Bourgogne sehr, sehr gut, das BIVB. Ich glaube, es reicht auch, wenn man Fachverband Bourgogne eingibt. Die haben auch eine Möglichkeit, wie man über so eine Art E-Learning sich da das grundlegende Wissen schon mal aneignen kann. Das empfehle ich auch, wenn wir jetzt eben zum Beispiel, wir haben so einen 3-Tages-Bourgogne-Kurs, weil es ist ja schon eben halt ein relativ komplexes Ding und man muss nicht 3 Tage machen, aber man kann. Und das ist meine Empfehlung vorher, sich da mal mit dem E-Learning auseinanderzusetzen. Was sie auch sehr, sehr gut machen, dass sie sich einzelne Appellationen vornehmen. Und zwar findet das, sagen wir mal, 3 bis 4 Mal im Jahr statt. Das nennen die Rendezvous avec le vin de Bourgogne. Und da wird eben immer eine Appellation genommen. Und da wird eben einmal eben generell die Lage vorgestellt. Dann werden Winzer interviewt. Dann werden Weine verkostet. In dem Fall ich als Bourgogne Wine Ambassador oder Educator kriege die Weine zugeschickt. Hier können Leute bei uns teilnehmen. Das ginge aber auch anders, indem man das einfach online mitmacht. Da muss man sich eben bei dem Newsletter von denen registrieren. Und diese Videos sind wirklich sehr, sehr gut gemacht, dass man wirklich einen guten Einstieg in diese jeweilige Appellation bekommt. Und ich finde, es ist auch für mich die Bibel, ist Inside Burgundy von Jasper Morris. Ich habe auch von ihm da den Online-Zugang, wo er eben über die ganzen Tastings reportet, Jahrgangsreports schreibt. Das ist also für mich auch essentiell, da auf der Seite unterwegs zu sein und mich da immer wieder abzudaten. Ich finde auch, dass er einen tollen Schreibstil hat. Also ich mag das sehr gerne lesen. Und da hat man, glaube ich, schon mal ein bisschen Stuff, womit man sich beschäftigen kann. Für mich ist es ja auch natürlich immer so regelmäßige Nutzung der Seiten von Jancis Robinson, die natürlich auch hier und da Bourgogne Reports hat. Das würde ich empfehlen. Ja.
Und was soll man als Sommelier wissen? Also wann hältst du einen Sommelier für durchaus bewandert? Du hast ja den Riesenvorteil zum einen, dass du auch Sommeliers ausbildest bzw. begleitest und viele Sommeliers geben ja zumindest Burgund als ihre Lieblingsappellation oder ihre Lieblingsregion an oder die vergöttern teilweise die Weine.
Na, wenn sie nicht nur über Romani Conti sprechen, finde ich das schon mal sehr gut. Und wenn sie eben halt auch bestimmte Appellationen auf der Weinkarte haben, die vielleicht nicht nur in der First Row, sondern auch mal in der Second oder Third Row stehen. Und das kann sehr charmant und sehr interessant sein. Und das lässt dann immer auch ein gewisses Tiefenwissen erkennen und auch erkennen, dass die Person sich dann auch mit der Region wirklich auseinandergesetzt hat und nicht nur Wissen flext.
Also du liest deren Weinkarte und siehst anhand der Weinkarte, ob sie einfach nur versuchen, Name-Dropping zu betreiben oder sich wirklich mit dem Gebiet und teilweise auch mit den Winzern auseinandersetzen.
Würde ich mal so sagen. Ja, es kommt immer auch darauf an, welche Klientel du hast. Also das muss man natürlich auch mit sagen. Also wo ist der Laden, welche Klientel hat der und was macht Sinn, mit welchen Weinen zu arbeiten. Also man kann jetzt nicht da so dogmatisch sagen, Name-Dropping ist blöd. Aber es ist natürlich toll, wenn man eine gewisse Diversität findet. Aber es ist eben immer die Frage, wo ist der Laden, welche Klientel hat er?
Na, und auch wenn ich Name-Dropping betreibe, also auch wenn ich diese gesamten bekannten Appellationen irgendwie auf der Karte vertreten habe, sei es Chassagne, sei es Givry Chamartin oder irgendwelche Grand Cru-Sachen, ist es ja umso interessanter und spannender, vielleicht auch ein, zwei spannende Bourgogne oder irgendwelche Appellationen aus der Côte Chalonnais oder Côte Marconnais als Unterbau dort zu präsentieren oder die teilweise auch mit einer gewissen Reife zu präsentieren und nicht nur die Jahrgangsfrischen, sondern einfach zu zeigen, ja, auch diese Weine können in irgendeiner Form reifen oder dort versucht der Winzer sich nochmal anders auszuleben, weil er dort eine gewisse Kreativität leben kann und nicht nur mehr oder weniger der Erwartungshaltung, die er irgendwo liefern muss, wenn er ein Puni ausbaut oder wenn er Morisson nie ausbaut, dass man sagt, ich möchte eine perfekte Interpretation dieser Appellation in Kombination mit seiner Handschrift haben, sondern er kann dort auch ein bisschen kreativer sein. Und ich glaube, da fängt das Burgund an, auch richtig kreativ und außergewöhnlich zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Klar, das ist sowieso ein Fakt. In der Jugend schmeckst du die Handschrift des Winzers in der Reife, das Terroir. Und es ist eben die Frage, wie viele Weine erreichen die Ebene, dass das Terroir auch schön dann zu riechen und zu schmecken ist in der heutigen Zeit.
Gibt es so eine Pauschal-Einschätzung für das Burgund, wie es sie früher mal für das Bordeaux gab, dass man sagte, wirklich klassischen Bordeaux sollte man mindestens 10 Jahre liegen lassen. Ich weiß, beim Burgund ist es teilweise ein bisschen schwieriger, weil ich eben diese verschiedenen Unterschiede wie eben Bourgogne, Premier, Grand Cru, Grand Cru sollte ich eigentlich wahrscheinlich länger liegen lassen als einen normalen Bourgogne. Aber so diese Pi mal Daumen Einschätzung, hast du die irgendwie, dass du sagst, ein Spätburgunder und ein Pinot Noir zeigt nach so und so 4 Jahren seine wirkliche Größe?
Also Bourgogne Regional würde ich sagen wir mal auf 5 Jahre setzen. Also mit denen ich so weit arbeite. Also es gibt da sicherlich auch welche, die vielleicht eher einknicken, aber 5 Jahre. Dann Village vielleicht so ein bisschen erweitert um 3 Jahre. Es kommt natürlich auch immer darauf an, woher. Ne? Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist Mercury. Mercury ist eine der Village-Appellationen in der Côte Chalonnaise. Und das ist immer so ein schöner Pinot Noir, womit man vielleicht so einen Einstieg in die Pinots der Bourgogne geben kann, weil sie eben relativ früh schon sich auffächern aromatisch und eben auch so ein schönes einnehmendes Wesen haben und eben ja so ein bisschen die Rutsche zu Pinot Noir Bourgogne legen können. Und die können eben halt schon nach 1-2 Jahren, wenn die auf der Flasche sind, schön getrunken werden, halten aber auch locker 8 bis 10 Jahre durch. Je weiter man dann eben hochgeht, desto länger ist eben deren Lagerpotenzial, wobei da natürlich auch wieder ein Unterschied liegt. Bei einem Chablis Grand Cru bist du jetzt nicht bei unbedingt 30 Jahren. Die kannst du auch schon recht frisch genießen und sagen wir mal 10, 15 Jahre hast du Spaß mit denen, aber das sind jetzt keine absoluten Langstreckenläufer. Und wenn man dann eben die Grand Crus aus der Côte Nuit hat, dann hast du natürlich nicht ein Jahrzehnt, sondern locker 3 Jahrzehnte oder auch mehr, mit denen du da Spaß haben kannst, wenn du das Kleingeld hast, die dir in den Keller zu legen.
Weil du gerade über Wertigkeit redest, beziehungsweise über die Preissituation im Burgund, ich finde trotz allem, dass ein Chablis Grand Cru nicht selten völlig unterbezahlt ist.
Ja.
Also du findest teilweise richtig spannende Weine, großartige, also richtig große, einzigartige Weine und die kosten dann 30, 40, 50 Euro und stellen die absolute Spitze des Gebietes dar. Mhm. Und das findest du, glaube ich, kaum irgendwo in einer anderen Region in der Welt, wo du sagst, du hast das Top-Level im mittleren zweistelligen Bereich. Finde ich absolut großartig.
Ja, absolut. Deswegen, es ist Es ist sicherlich spannend, über die Preiswelt der Bourgogne zu sprechen. Aber es ist, sagen wir mal, nicht aussichtslos, sich damit zu beschäftigen und da auch, sagen wir mal, die Perlen heben zu können.
Gibt es irgendwelche sonstigen Mythen, außer dass man sagt, Burgund ist immer teuer? Wo man sagt, damit sollte man in Bezug von Burgund aufräumen oder darüber sollte man mal reden, dass das eigentlich sich völlig falsch etabliert hat?
Naja, ich denke, dass die Zeiten halt, sagen wir mal, also bis in die locker in die 90er rein waren die Négociants diejenigen, die den Markt dominiert haben, den globalen Markt dominiert haben. Das habe ich als Vokabel vorhin nicht erklärt. Also Klima, Klo, Négociant, das ist sicherlich eben auch noch ein Punkt. Dadurch, dass eben unter anderem, ich muss das jetzt abkürzen, durch das napoleonische Erbteilungsgesetz, die Weinbergslagen in der Bourgogne schon eine relative Zersplitterung haben, also dass eine Lage sehr viele Eigentümer haben kann, ist es eben oftmals so gewesen, dass der Anteil an Reben nicht mehr dazu ausgereicht hat, einen eigenen Wein daraus zu produzieren. Und in dem Fall kommen dann eben die Négociants ins Spiel, die dann eben die Trauben aufkaufen, zum Teil auch die Grundweine, und daraus in einer relevanten Vermarktungsgröße Weine machen und dann eben auch in den Verkauf bringen unter dem Namen des Négociants. Louis Jadot zum Beispiel oder Louis Latour und Albert Bichot, das sind zum Beispiel ein paar Namen von Négociants. Und das haben sicherlich die Négociants früher ausgenutzt, indem sie zum Beispiel einen Wein in den Verkehr gebracht haben, wo auf dem Etikett stand Meursault Premier Cru. Der Konsument hat dann gedacht, wow, ich habe jetzt eine Premier Cru-Lage aus Meursault. Aber es stand kein Klima, kein Weinbergslagennamen da drauf. Und das heißt, sie haben also einfach verschiedene Premier Cru-Lagen zusammengeführt und das eben halt als Premier Cru vermarktet. Und das ist eben heute nicht mehr der Fall. Also dadurch, dass eben in diesem ganzen globalen Kontext auch die Domain immer stärker geworden ist und eben sich auch selber als Domain präsentiert und vermarktet, mussten halt auch die Négociants qualitativ nachziehen. Und das ist eben heute schon auch so, dass die Négociants sehr, sehr gute Qualitäten an den Markt bringen. Und dass das eben nicht mehr so wie früher ist, dass der Verbraucher da also immer wieder gelinkt wird mit merkwürdigen Etikettenangaben. Das ist so das, was ich sagen würde, als Mythos.
Dass das Image der Négociants sich in den letzten 10, 20 Jahren komplett renoviert hat. Also
ja, muss man schon
besser
sagen.
Besser ist, als es früher mal war.
Auf jeden Fall, es sind mittlerweile die größten Weinbergsbesitzer in der Bourgogne. Das ist auch spannend.
Und wenn du sagst, es reicht nicht zum eigenen Wein, die haben schlichtweg die Fässer nicht voll bekommen. Also wenn ich jetzt als kleiner Produzent von einem Weinberg XY meine 5 Reihen irgendwie abernte, würde ich kein Fass voll bekommen, dürfte es als solches nicht abfüllen. Deswegen ist es für die oftmals die einzige Lösung, das entweder zu verkaufen an ein Négociant oder eben zuzukaufen und selber als Négociant zu agieren.
Genau, das gibt mittlerweile sehr viele Hybriden, also Domänen, also eigenständige Domänen, die auch als Négociant agieren. Das ist heute auch ein neues Modell. Das ist eigentlich die einzige Form, wie eben die privat geführten Domänen eben auch noch ein gewisses Wachstum generieren können.
Was hat's mit der Erbteilung auf sich? Weil du das gerade erwähnt hast, das hört man ja ganz, ganz häufig.
Naja, dass eben, wenn es gibt einen sehr schönen Film, der heißt, glaube ich, Der Wind und der Wein.
Großartig, ich liebe den.
Da ist die ganze Situation relativ gut erklärt. Du bist eigentlich in der Bourgogne als Domain schon als also gehe mal davon aus, du bist in dieser unfassbaren Situation, dass du deine Weinbergslagen in der Côte d'Or hast. Und du hast also auf jedem Qualitätsniveau deine Lagen, also Appellation Regional, Village, Premier Cru, Grand Cru. Und wenn eben eine Familie, also die Durchschnittsgröße einer Domaine in der Bourgogne beträgt 8, schieß mich tot Hektar. Das ist ja schon was, ne? Also 8 Hektar. Und wenn dann eben eine Familie 2 Kinder hat, dann geht eben dann durch das napoleonische Erbteilungsgesetz alles eben halt durch 2. Und wenn du eben dann mehr Kinder hast, dann wird's schon sportlich. Und wenn du dann eben, sagen wir mal, 0,3 Hektar in Anteil in einer Grand Cru-Lage hast und es geht durch 3, wird's schon diffizil. Und muss man dann eben immer irgendwie handeln. Und vielleicht gibt es dann eben einen, der das weiterführt aus diesem Familienverbund. Aber oftmals wollen dann natürlich eben die Miterben auch davon partizipieren, von den Erlösen, was natürlich dann eben auch so das Wachstum einer Domäne hemmen kann. Also es ist eben nicht einfach, da in der Bourgogne lagentechnisch zu wachsen. Könnte man theoretisch eine Grand Cru-Lage in der Côte d'Or kaufen, würde sie locker mindestens 6 Millionen kosten, was bedeutet, dass es eben auch die teuersten Weinbergslagen weltweit sind. Und das spiegelt eben, oder es ist sehr schön in diesem Film erklärt, mit also der Wind und der Wein, wo man das eben sehr, sehr gut dargestellt hat, finde ich. Ja.
Kann ich wirklich jeden ans Herz legen. Also für mich einer der auch tiefsinnigsten eigentlich Hollywood-Produktionen, die nicht nur versuchen, die Emotionen rüberzubringen, das aber auch schaffen, sondern einfach auch viel Wissen unterschwellig mitvermitteln. Das finde ich also ganz, ganz,
sehr schön.
Ganz großartig. Wenn du selber in ein Restaurant gehst, und wir hatten ja vorhin kurz Weinkarten erwähnt, wie wichtig ist für dich im Allgemeinen die Weinauswahl? Oder lass mich anders fragen, was ist für dich wichtiger, die Weinberatung seitens des Kollegen, dass du dich mit dem auseinandersetzen kannst oder einfach auch so ein bisschen Mehrwert mitbekommst? Oder in der Tat die Weinauswahl auf der Karte? Wonach würdest du das Restaurant auswählen?
Weinauswahl auf der Karte. Ich bin da relativ stur und wähle stumpf meine Weine selber aus. Ich suche gar nicht unbedingt.
Dann auch keine Weinbegleitung? Also bist du kein Weinmenü-Typ, der?
Nein.
Nein. Warum?
Ich weiß meistens Bezugsquellen, Weine, Preise, Kalkulationen. Es läuft bei mir alles sofort im Kopf ab. Und so ich mir lieber immer eine schöne Flasche Wein aus. Oder auch 2, je nachdem, wie viele mit dabei sind. Oder auch 3. Also
und
je nachdem.
Darüber hinaus, wenn du dann in dem Restaurant bist, du hast dir deine Flasche Wein ausgewählt, der Service ist am Anfang, zumindest in der Beratung, nicht unbedingt so das Wichtigste. Wie wichtig wird es danach? Also schaust du danach, wie der Service abläuft? Schaust du danach, welche Ausstattung das Restaurant hat? Ob's tolle Gläser hat, was vermisst du, wenn es nicht da ist? Was musst du unbedingt sehen? Wie kritisch bist du dabei?
Also per se bin ich natürlich immer super kritisch. Bin, glaube ich, ein ganz fürchterlicher Gast. Aber ja. Aber eher für meine Begleitung als für die Service-Leute. Also das muss man immer so restaurantabhängig sehen. Also wie neulich mit einer Kollegin unterhalten, wir sprachen über einen neuen Laden hier in Hamburg und dann sagte sie immer, ja, aber die Gläser da, das geht ja gar nicht. Und ich sagte so, das ist mir scheißegal, das ganze Konzept ist einfach geil. Und dann nehmen sie halt diese Gläser, es ist okay, völlig okay. Das Einzige, was eben nicht geht, ist, wenn die Gläser dreckig sind, was nicht in dem Laden der Fall ist, aber wiederum in einem anderen Laden, wo ich sage, also ist ein No-Go, gehe ich nicht wieder hin. Punkt, aus. Also Gläser müssen sauber sein.
Und was muss der Service sonst leisten? Also hast du da irgendwie einen gewissen Grundanspruch, wo du sagst, also ich möchte mir mal meinen Wein nicht selber nachschenken, die Gläser müssen immer voll sein, der Wein muss gekühlt sein, nicht gekühlt sein, dekantieren, lüften, bla bla bla.
Also für mich ist eher weniger mehr. Also dieses manchmal Gewollte ist für mich eher anstrengend. Also wenn man dann eben den Wein irgendwo auf einem Guéridon 10 Tische weiterstehen hat, aber der Service nicht hinterherkommt, den Weinservice zu machen, finde ich lästig. Also dann sage ich einfach, komm, lass die Pulle am Tisch, machen wir selber, kein Problem. Ich finde es eigentlich so schön, wenn man eben die Entwicklung eines Weines im Glas verfolgen kann. Also ich sag mal, wie viele Weine müssen heutzutage wirklich noch dekantiert oder belüftet werden? Also das Primborium mache ich vielleicht für mich zu Hause, aber im Restaurant hat man ja gerade das relativ selten. Also die Weinkarten strotzen ja jetzt nicht unbedingt nach Weinen, die wirklich schon Depot entwickelt haben. Also das, ja, ein jugendlicher Wein, den dann zu lüften, kann man machen, kann man sich aber auch einfach die Zeit nehmen und den Wein jetzt nicht einfach hinterstürzen, sondern einfach im Glas öffnen lassen und da vielleicht eben ein schönes Glas dafür eingesetzt bekommen, was eben dem Wein entspricht. Das ist schön, aber es ist optional.
Gibt es irgendwas sonst, was du als bereichert empfindest von Service-Seite, wenn du sagst, wow, wenn sie das machen, dann geht mein eigenes Sommelier-Herz auf oder mein Educator-Herz auf?
Naja, wenn sie zum Beispiel einen im Holzfass ausgebauten Weißwein nicht auf Eis stellen, zum Beispiel. Also ich nicht eben dazu sagen muss, kannst du lassen, braucht kein Eis, ist okay. Also, wenn über die Serviertemperaturen eine gewisse Ahnung besteht, bin ich auch schon sehr glücklich. Und wenn die Rotweine nicht zu warm sind, das hasse ich wie die Pest.
Wenn jemand dir den Wein erklären möchte, magst du es dann lieber, wenn man versucht, in Bildern zu erklären, also mit Metaphern zu arbeiten, oder lieber nüchtern, geradlinig raus, die Fakten auf den Tisch legt?
Eine Mische wäre ganz geil. Also ich meine, es muss jetzt nicht so diese, das ist jetzt der athletische Typ oder das ist jetzt der drahtige Typ. Also das muss jetzt bei mir wirklich nicht sein. Aber Faktenwissen oder ein bestimmtes Backgroundwissen zum Wein, zum Winzer, zur Lage, why not? Finde ich schon charming, wenn ich es zulasse.
Arbeitest du selber mit Metaphern? Also bist du da jemand, der immer mit Filmen arbeitet oder mit Schauspielern und die dann irgendwie da als Sinnbild für den Wein hernimmst oder eher
selten?
Weniger?
Sehr selten.
Selten?
Eher beim Endkonsumenten, aber nicht beim Fachpublikum.
Und hast du da eine Lieblingsmetapher, die du nutzt, damit der Gegenüber das irgendwie verbildlichen kann, was du eigentlich aussagen möchtest?
Na, vielleicht eben, dass der eine Wein eben mehr Schmackes hat, mehr Kraft hat, mehr Power hat und der andere eben etwas dezenter, bisschen zurückhaltender. Also bestimmte Vokabeln, die man sich natürlich so über die Zeit auch angeeignet hat, um die Weine voneinander abzugrenzen.
Hast du Lieblingsweinwörter, die du
Kann
besonders gerne
sagen.
Benutzt? Beziehungsweise welche, wo du sagst, wenn ich die höre, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf?
Nee, ich glaube, so bin ich nicht. Also,
okay.
Bin ich eigentlich relativ vorurteilsfrei. Es ist ja schön, wenn man überhaupt eine Weinsprache hat.
Ja, sich auch ein bisschen traut. Ich finde, manchmal ist so, Wein besprechen ist so ein bisschen wie tanzen. Man muss sich einfach erstmal trauen, loszulegen und dann wird's irgendwie irgendwann.
Genau, also ich glaube dadurch, dass ich hier auch mit einer ganz breiten Zielgruppe zu tun habe, bin ich eher auch so ein bisschen, also ich kann das sehr gut verstehen, wenn man einfach erstmal vielleicht auch an die Hand genommen werden möchte und sich vielleicht auch erstmal nicht traut. Ich meine, das habe ich ja nur zu Genüge, dass man sich eben eher wenig traut, darüber zu sprechen. Und es wäre ja schlimm, wenn ich dann sage, oh Gott, diese Vokabel oder jene Vokabel, die lassen meine Nackenhaare aufstehen. Das ist ja genau das, was eher dann entmutigt, über Wein zu sprechen oder Vokabeln zu verwenden. Ich glaube, da muss man sehr sensibel vorgehen. Und wenn die Leute eben sagen, dass der Wein lecker ist, dann ist er lecker. Ist okay. Why not? Irgendwann wird es vielleicht etwas differenzierter.
Dieses Judgen ist manchmal zu erschreckend, auch für den Gegenüber. Wenn man irgendwie dieses, das darfst du nicht. Und
ja, also ich denke, da ist... Ich sage immer, dass ich hatte vor Urzeiten hatte ich mal ein Train the Trainer Seminar und da sagte dann der Trainer, dass wir keine Missionare sind. Im Grunde hat er natürlich auch recht, auf jeden Fall, aber es ist eben so mein Weg, dass ich versuche zu sensibilisieren, durch hoffentlich einigermaßen verständliches Vermitteln von Wissen. Wein verstehen lerne, also dass man eben irgendwie weitergeben kann, warum, wieso, weshalb sich Weine voneinander unterscheiden und dass man eben Horizonte erweitert und Neugier schafft, das ist wichtig für mich. Und dass eben nicht mit diesem Werten von irgendwelchen Vokabeln, das ist schwierig, finde ich.
Ja, ich finde dieses Downgraden in sich selber manchmal unglaublich hilfreich. Also wie wir es vorhin mit dem Burgund hatten, dass man nicht mit den super Grand Cru-Lagen anfängt und möglichst mit irgendwelchen Namen um sich wirft, um unbedingt eine Kompetenz auszustrahlen, sondern dass man sich manchmal so in der Basis wiederfindet und da versucht, das Gespräch zu finden. Also ich finde allein den Gedanken, wie man einen absoluten Nicht-Weintrinker erklären kann, warum Wein so faszinierend ist. Könntest du das? Könntest du dich so sehr auf diese Urbasis herunterbegeben?
Jupp. Ja.
Und warum ist Wein so faszinierend? Also was kann Wein, was andere nicht können?
Es ist einfach unfassbar vielfältig. Es hat immer mit Menschen zu tun. Es hat mit Regionen, mit Entstehungsgeschichte, also Terroirgeschichte zu tun. Es hat mit überhaupt auch Geschichte zu tun. Es hat mit Esskultur oftmals auch zu tun. Ich kenne keinen Winzer, der keinen Bock auf Kochen und auf Essen hat. Ich kenne keinen Winzer, den man nicht irgendwie auch da in diesem Kontext entsprechend erwischt. Und das ist also für mich eine der vielfältigsten Themen. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht so lange schon dabei.
Gibt es irgendwas, was vergleichbar ist mit Wein? Oder ist es Wein ausschließlich?
Naja, also ich bin ich kann jetzt gar nicht mich dran erinnern, wie lange das jetzt her ist, aber als ich die ersten Berührungen mit Sake hatte, war ich auch ziemlich, also am Anfang dachte ich auch so, naja, und dann schwuppsiwupps eröffnete sich mir ein Feld, was ich auch so nicht erwartet hätte und völlig begeistert war. Und so könnte man es mit dem Tee fortführen, also ich meine, ich bin da, glaube ich, schon ganz tief Sommelier, die also die gesamte Welt der Getränke sehr spannend findet und die sich mit all dem halt auch auseinandergesetzt hat und vielleicht mehr oder weniger in der Tiefe, aber eben es hat ja immer etwas mit dem Ursprung und mit der Verarbeitung, mit den Menschen dahinter, mit den Herkünften, mit der Geschichte zu tun. Und das finde ich immer reizvoll, immer spannend.
Es gibt Rebsorten, die verzeihen Fehler, wie zum Beispiel Cabernet Sauvignon. So robust wie ein Panzer oder Chardonnay, anpassungsfähig wie ein Chamäleon. Klar haben wir auch einen Syrah, der wächst praktisch überall, wo Sonne scheint. Und dann gibt es Pinot Noir. Das heißt nicht ohne Grund. Pinot Noir ist die Heartbreak-Rebsorte. Ja, es ist eine der Rebsorten, die eben keine Fehler verzeihen, die extrem schwer zu kultivieren sind, die ganz spezifische Boden- und Klimabedingungen brauchen, um zu gedeihen. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum Pinot Noir die Winzer in den Wahnsinn treibt. Die Trauben hängen dicht gedrängt wie Tannenzapfen, daher der Name Pinot, das kommt aus dem Französischen, bedeutet Kiefer. Und Noir, ich glaube, das ist jedem klar, ist schwarz. Und eben die Dichte der Trauben macht sie so anfällig für Fäulnis. Zu viel Regen, tot. Zu viel Hitze, verliert die Säure. Zu kalt, reift nicht. Terroir, die einzigartige Kombination aus Boden, Klima, Topografie hat einen Einfluss darauf, wie Pinot Noir sich ausdrückt. Weil die Traube ihre Umgebung so deutlich widerspiegelt, können selbst kleinste Veränderungen in der Bodenzusammensetzung oder Mikroklima den Geschmack und die Struktur des Weines drastisch verändern. Die Pinot Noir Traube hat über 1000 registrierte Klone, was ein Beweis für die genetische Instabilität und konstante Evolution der Traube ist. Und trotzdem oder gerade deshalb ist Pinot Noir die am sechsthäufigsten gepflanzte rote Rebsorte auf unserem Planeten. Denn Winzer lieben sie. Frag mal einen Winzer, was seine Lieblingsrebsorte ist. 99 von 100 beantworten Pinot Noir. Und das, obwohl sie nicht schlafen können, weil sie sich Sorgen um Botrytis machen. Obwohl jeder Jahrgang ein Risiko ist. Warum dann doch? Weil, wenn Pinot Noir glücklich ist, singt sie. Und um das zu verstehen, braucht man einfach nur einen 2021er Pinot Noir Sonoma Kuss von den Kistler Vignettes im Glas. Man hat den Moment, wenn der Herzschmerz auf kalifornisches Kultterroir trifft. 1978 wurde Kistler Vignettes gegründet von Steve Kistler und Mark Beichler. Zwei Männer mit einer verrückten Idee. Sie glaubten, dass bemerkenswerter und charaktervoller Chardonnay mit Lagenbezug tatsächlich in Kalifornien angebaut und produziert werden könnte. Und das war eine Vorstellung, die ihrer Zeit weit voraus war. Und sie hatten recht. Kistler ist kein Weingut, es ist schlichtweg Kult. Warum das so ist, ist außer durch die Weine relativ schwer zu erklären. Aber ich versuche es mal. Grundsätzlich wendet das Weingut alte Welt burgundische Technik auf neue Welt Trauben an. Alle 10 Chardonnay-Weinberge sind mit demselben Klon bepflanzt, einer kalifornischen Traube, die das Weingut seit fast 30 Jahren verwendet. Und die 4 Pinot Noir-Weinberge setzen auf 2 Klone, die vor mehr als 2 Jahrzehnten aus Burgund importiert wurden. Kistler setzt auf Selektion Marsal und der Ertrag ist niedriger als bei 80% aller produzierten Grand Cru Pinot Noirs in Burgund. Perfektion durch Verzicht. 2017 verließ Steve Kistler das Unternehmen, um sich auf sein Familienweingut zu konzentrieren. Doch was er hinterließ, ist Respekt vor der Natur, Obsession bis ins Detail und die Überzeugung, dass große Weine Zeit brauchen. Es braucht Generationen, mit einem Standort zu arbeiten und um einfach sein bestes, höchstes Potenzial wirklich zu verstehen. Und das, was blieb, sind Weine wie der Sonoma Coast Pinot Noir. Und die Sonoma Coast ist nicht einfach nur die 91. AVA, die am 10. Juni 1987 etabliert wurde. Sie ist eine klimatische Einzigartigkeit. Nah im Pazifik, mit doppelt so viel jährlichem Niederschlag wie ihre Nachbarn im Landesinneren. So ist sie warm genug, um Trauben zu reifen, weil die meisten Weinberge über der Nebelgrenze liegen. Ja, der Nebel, das ist der Schlüssel. Der Nebel kommt am Abend, lässt die Temperaturen oft um 20 Grad Celsius vom Tageshöchstwert fallen und zieht sich am nächsten Morgen wieder zum Ozean zurück. Diese natürliche Klimaanlage erlaubt es den Trauben über eine verlängerte Wachstumsperiode volle Geschmacksreife zu entwickeln. Immens wichtig für Pinot Noir. Und die Region erstreckt sich bis zu 40 Kilometer ins Landesinnere. Die meisten Weinberge liegen typischerweise zwischen 100 und 500 Meter Höhe. Das ist die Sonoma Coast. Nebel, Höhe, Wind, Pazifik. Und dann entsteht ein Wein wie der Sonoma Coast Pinot Noir. Eine Kombination aus Kistlers Single Vineyards aus den 4 Küstenweinbergen. Nachts geerntet, natürlich von Hand, wird nur Free Run Juice verwendet, der 14 bis 18 Monate im Fass schlummern darf. Natürlich ungeschönt und ungefiltert. Er zeigt, was passiert, wenn eine Legende wie Steve Kistler 46 Jahre lang dieselbe Frage stellt. Wie schmeckt der Ort? Wenn man einen Heritage-Klon aus Burgund nimmt, sie in kalifornische Erde propagiert, die Erträge auf 25 Hektoliter pro Hektar drosselt, nur Free Run verwendet, 14 bis 18 Monate wartet, und das dann ungeschönt und ungefiltert abfüllt. Er zeigt, dass Sonoma Coast nicht der billige kleine Bruder von Napa ist, sondern eine eigene, kühle, mineralische, pazifisch geküsste Stimme hat. Und er zeigt, dass Pinot Noir, diese unmöglich temperamentvolle, Herzschmerz verursachende Traube, genau deshalb so geliebt wird, weil sie nicht gefallen will, weil sie nicht einfach ist, weil sie verlangt, dass man ihr zuhört. Und wenn man das tut, dann singt sie. Vielen Dank für diesen großartigen Wein. Kistler Vineyards, natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Gibt's allgemeine Geschichte, entweder über Wein, über Weinservice, die du besonders gerne erzählst oder immer wieder erzählst?
Ja, dass das eine never-ending story ist. Also das sage ich den Sommeliers auch immer, wenn sie die Ausbildung dann absolviert haben, ist das eigentlich dann erst der Anfang von einer eigentlich immer fortwährenden Weiterbildung, Weiterentwicklung und sich immer wieder neu updaten, sich immer wieder bewegen. Und wenn man das auch so aufnimmt und lebt, dann wird man ganz bestimmt ein guter Sommelier.
Wann ist man Sommelier? Also gibt es da für dich einen Punkt, wo du sagst, jetzt würde ich vom Gefühl her mich so bezeichnen? Ist es mit dem Absolvieren der Prüfung? Ist es, wenn ich die Schule besucht habe? Ist es viele Jahre danach, wenn ich wirklich auch Erfahrungen habe? Oder wann könnte man sich als Sommelier mit gutem Gewissen und auch mit dieser Ausstrahlung bezeichnen? Deinem Empfinden nach?
Ich bin, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich habe nie eine IHK geprüfte Sommelier-Ausbildung gemacht und habe eben eine klassische Ausbildung im Hotelfach gemacht und habe während meiner Ausbildung gemerkt, dass in dem Betrieb, wo ich war, überhaupt gar keinen Fokus auf Wein gesetzt wurde. Es gab 3 Weißweine und 3 Rotweine, das war's. Das hat mich neugierig gemacht und dann bin ich eben durch die Weinläden Hamburgs getingelt und habe mir die Regale angeschaut und mich mit den Herkünften auseinandergesetzt und habe mich relativ schnell entschlossen, mich darauf zu spezialisieren und konnte damals als Kommissommelier im Jakob anfangen bei Hendrik und habe da eben eine tolle Zeit durchlaufen können. Wir hatten 800 Positionen damals auf der Karte und es war für mich ein innerer Antrieb, immer die Weine zu empfehlen, die ich nicht kannte. Die habe ich eben vorher also mich theoretisch reingenördet und dann hat ich ja nun die Möglichkeit, den Probeschluck dann abzunehmen. Die ganze Batterie an Wein stand ständig dann hinten im Backoffice und nachdem dann die Service-Schicht zu Ende war, habe ich mir die Weine vorgenommen und habe die dann eben peu à peu verkostet und da eben meinen Verkostungshorizont erweitert. Und ich habe mich immer regelmäßig, und das tue ich noch heute, immer hingesetzt und in Themen eingelesen, eingearbeitet. Und das Geile ist halt, wenn du das dann eben auch noch irgendwie vor Ort erfahren kannst, wenn du eben in diese Anbauländer reist und es eben siehst und mit den Winzern sprichst und das Bild immer feinmaschiger wird. Und deswegen sage ich, wann fängt es an, wann hört es auf? Also ich würde schon sagen, dass ich damals nach 2 Jahren schon, sagen wir mal, den Titel Sommelier vielleicht hätte tragen dürfen, weil ich wirklich mit Leib und Seele dabei war. Ich glaube, das ist sehr individuell, wie man das Thema angeht, muss ich sagen.
Und das Reisen ist so unglaublich wichtig. Ich finde es schön, dass du es erwähnst. Welche Region sollte man gesehen haben? Welche hat dich am meisten beeindruckt?
Boah, das ist echt schwierig zu sagen.
Ist es, oder? Weil es gibt eigentlich kaum hässliche Weinregionen.
Ich kann das ganz schwer eingrenzen. Also das würde jetzt ein ganz langer Satz werden mit einer Aneinanderreihung von Weinländern, die mich sehr begeistert haben, oder Weinregionen. Und ich habe immer schon gesagt, auch zu meiner Familie, es tut mir sehr, sehr leid. Ich kann nicht nach Skandinavien reisen, das ist für mich weintechnisch jetzt noch nicht so High Priority. Es muss immer irgendwo hingehen, wo Weinreben wachsen. Und ja, da gibt es noch genug zu entdecken.
Was steht auf deiner Bucketlist? Also was willst du unbedingt noch sehen, was du noch nicht gesehen hast?
Oh, ich würde sehr, sehr gerne nach Argentinien. Ich war einmal in Chile. Ja. Das ist natürlich auch nur ein kleiner Spot von dem, was Chile zu bieten hat. Aber ich würde sehr, sehr gerne nach Argentinien. Ich würde auch sehr gerne mal nach Kanada. Ich würde auch sehr gerne noch die Südinsel Neuseelands mit Central Otago absolvieren. Also das fehlt mir leider. Also ich war in Neuseeland, aber nicht da unten. Das fand ich sehr schade, dass ich das nicht geschafft habe. Australien war ich noch nicht. Ist auch spannend, aber da würde ich doch lieber erstmal nach Argentinien und nach Kanada und den Südzipfel von Central Otago. Das kann ich ja dann vielleicht gemeinsam machen. Also Australien, Neuseeland. Ja, es war schon eine, gibt's auch wieder übrigens eine sehr schöne Veranstaltung, kostet bloß ein paar Taler. Es ist die Pinot Noir Convention in Neuseeland. Ich bin schon immer von Anfang an in Sachen Chardonnay und Pinot Noir unterwegs gewesen. Und das ist auch eine sehr spannende Veranstaltung. Ich glaube, die findet alle 3 Jahre statt. Und das ist aber schon halt ein ganz schöner Weg, den man da zurücklegt. Ja. Von Hamburg nach Frankfurt, von Frankfurt nach Dubai, von Dubai nach Singapur, von Singapur nach Brisbane, von Brisbane nach Auckland, von Auckland nach Wellington. Da ist man dann irgendwie ziemlich im Arsch, wenn man da ankommt.
Zumindest hast du schon mal den Reiseplan. Also
naja, jetzt bin ich ja älter, jetzt würde ich das wahrscheinlich anders machen. Mit Zwischenstopps irgendwo.
Und ein paar Stopovers, genau. Also genau. Wenn dich Chardonnay und Pinot Noir so intensiv irgendwie schon zu bewegen scheinen oder dich auch zu prägen scheinen, welcher Weinstil passt zu deiner Persönlichkeit?
Nicht rundgelutscht. Also
darf Ecken und Kanten.
Ecken und Kanten haben, auf jeden Fall.
Was ist Wein für dich, wenn du Wein in ein Wort kleiden müsstest?
In ein Wort. Gott, schwer. Was ist es für dich?
Eigentlich Leben.
Leben. Erlebnis.
Ja.
Dann.
Erlebnis. Leben als solches. Zum einen, weil es mein Leben ist, mein Berufs- und mein,
ja.
Dann eben auch Sinnesleben, weil ich Weine total gerne wahrnehme. Und weil Wein in sich selber unglaublich lebt, also in der Veränderung. Er schmeckt ständig anders, er reagiert auf alles, er ist immer. Also er ist regelrecht lebendig, er interagiert mit den Speisen. Ich finde es auch total spannend, dass Wein einen der wenigen Sachen, Elemente ist, wo Leben endet und Leben beginnt. Also die Traube stirbt ja mehr oder weniger, indem ich sie ernte. Und sie erwacht aber zu einem neuen Leben. Also es baut sich eine ganz neue, du kannst es wissenschaftlich erklären, mikrobiologische Welt auf, die dann weiterlebt und die sich entwickelt. Und auf der anderen Seite stirbt halt mehr oder weniger die Phase, dass die Traube, sie wäre nicht lebensfähig in dem Sinne. Und daher, also würde ich ganz, ganz viel mit diesem Begriff Leben in Verbindung mit Wein bringen.
Ja, das finde ich sehr treffend. Aber ich finde eben auch Erlebnis schön. Also man hat ja sehr viele Erlebnisse, die mit Wein zu tun haben. Oder Passion, für mich ist es natürlich eine Passion. Also ich liebe und lebe super. Wein.
Finde ich schön. Würdest du irgendwas mit Wein nicht tun? Also hast du da diese No-Gos, weil du vorhin erwähnt hast, dass man eigentlich alles sagen darf und lecker ist sowieso okay. Gibt es irgendwelche Grenzen bei dem, wo du sagst, die Sache mit den Eiswürfeln finde ich doof, Cola ist scheiße, aus der Flasche trinken mit Strohhalm. Wo sind deine Grenzen dort? Also wo stellst du den Wein dann doch auf einen Sockel, wo du sagst, da gehört er hin?
Naja, eine gewisse Kultur darf man schon auch mit dem Wein verbinden und leben und
umsetzen. Die jeder unterschiedlich definiert. Also Kultur ist vielleicht das eine, was für den anderen Alltag ist.
Genau. Das ist aber ja eben, da will ich auch nicht judgen und sagen, wie kannst du nur in deine Weinschorle Eiswürfel tun? Wenn sie das wollen, dann sollen sie es. Ich werde nicht darüber urteilen.
Ist okay für dich. Du bist schon
auf jeden Fall. Also ich werde nicht darüber maßregeln oder bestimmen. Das soll jeder machen, wie er möchte. Ich muss es ja nicht tun. Und ich werde auch meine Empfindungen, wie ich mit Wein umgehen möchte und wann ich ihn genieße und wie ich ihn genieße, nicht anderen überstülpen wollen. Das ist meine Welt und ich bin sowieso, sagen wir mal, auch ja sowieso nicht der Maßstab. Ich habe jeden Tag damit zu tun. Und dass ich eine ganz andere Empfindung und einen ganz anderen Zugang und ein ganz anderes Prozedere damit habe, ist, glaube ich, ziemlich verständlich. Das muss ich ja nicht von jemandem erwarten, der ab und an mal Wein trinkt und vielleicht auch eben für wie viele Menschen hat Wein überhaupt gar keine Bedeutung? Und das ist auch in Ordnung. Das kann ich jetzt ja nicht von jedem verlangen und das kann ich und möchte ich auch nicht in irgendeiner Form darüber bestimmen oder irgendwie sagen, das geht nicht. Ich muss das vielleicht nicht machen. Ich sage mal hier, die Amis, die trinken doch gerne den White Sin auf Eis mit Minze oder Limette. Sollen sie doch machen. Ich meine, der ist so fürchterlich, dann kann man das auch so trinken. Why not? Ich muss das ja nicht machen.
Ich finde es interessant, was du erwähnt hast, dass es so viele Menschen gibt, für die Wein keine Bedeutung hat. Ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen fein gradieren, dass es auf der einen Seite eben die gibt, die Wein überhaupt nicht interessiert, auf der anderen Seite die, die es total vernörden, wie wir teilweise. Aber es gibt so viele Menschen, die Wein eigentlich wertschätzen, ihn aber nicht irgendwie als Heiligtum sehen, sondern einfach wohlwollend wahrnehmen und die alle zu berühren und mitzunehmen und anzusprechen. Das finde ich so schön. Das macht eigentlich so unglaublich viel Spaß. Und da kann das Einfache, ich trinke den Wein gerne, weil er appetitlich ist, bis zu, ich bin irgendwie neugierig gehen. Also die Facetten und die Bandbreite ist so unglaublich großartig.
Auf jeden Fall. Und das ist ja eben genau der Punkt, dass ich möchte hoffen, dass ich eben meine Unvoreingenommenheit immer bewahren kann. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum ich versuche, bestimmte Basisweinseminare für den Endverbraucher nicht mehr so regelmäßig zu geben, weil nach so vielen Berufsjahren ist es eben, ich kann nicht mehr so brennend diese Themen vermitteln, wie ich es vor 25 oder 30 Jahren gemacht habe. Und dafür suchen wir zusammen immer auch Kollegen, die eben genau dieses Strahlen in den Augen haben und eben die jungen Weintrinker, egal welchen Alters, aber ich sag mal, die eben in ihren Erfahrungen vielleicht auch noch ganz frisch sind, begeistern können und abholen können. Ich kann das auch, aber es ist jetzt für mich jetzt auch nicht, wo ich dann, also es gibt andere Themen, die mich dann eben mehr reizen oder wo ich dann eben meine Erfüllung drin habe. Das darf ich mir aber auch herausnehmen. Also es ist in Ordnung.
Das finde ich auch ganz wichtig, weil du natürlich ein Basisweinseminar bespielen kannst und dich da wahrscheinlich auch reindenken kannst. Aber auch dein Tag hat nur 24 Stunden beziehungsweise so und so viele Arbeitsstunden. Und da hast du einfach andere Aufgaben beziehungsweise andere Kompetenzen, kannst die auch ganz anders übernehmen, die vielleicht jemand, der ein Basisseminar halten kann, eben nicht übernehmen kann. Und von dem her ist es wahrscheinlich eben auch so ein Bewusstsein für die eigene Kompetenz und die dann auch ausleben können und dürfen. Wie zum Beispiel, ja. Ich meine, du hast schon, soweit ich weiß, 2 Weinbücher geschrieben. Planst du ein drittes? Also ist Buchschreiben für dich wieder ein Thema oder worüber würde es handeln, wenn du es planst?
Also ich würde eher so eine Art interaktives Buch schaffen, was ständig irgendwie auch wachsen kann. Es muss nicht in Papierform sein, ja. Sondern Also das, was ich damals hatte, das Weinwissen in 2 Stunden zum Kenner, das finde ich ja eigentlich ganz witzig. Und das müsste man eigentlich in der heutigen Zeit dynamischer gestalten, indem man das nicht in der Buchform hat, sondern was weiß ich, online und eben mit den heutigen Möglichkeiten erweitern kann. Also so Buch, ich glaube, dazu habe ich gar nicht die Zeit, mich dann so in ein Thema reinzunörden, dass es dem entspricht, wie ich es mir vorstelle. Da müsste ich wahrscheinlich 80 sein, um damit anzufangen. Also wenn, dann würde ich es eher eben halt dynamischer halten und eher in die heutige Zeit ansiedeln. So, ich finde Fachbücher nach wie vor großartig und die Regalböden biegen sich bei uns. Aber das ist, ich bin ja auch in so einem Kochbuch-Jury und dann kommen auch die Weinbücher da. Bin immer wieder fasziniert, dass man doch immer wieder auch diese Basisweinthemen immer wieder neu aufarbeiten kann und immer wieder auch neu darstellen kann und es ist auch immer wieder erfrischend sein kann. Es ist ja auch völlig klar, dass ich diese Inhalte sind ja nie alt. Also sie werden halt ja immer wieder auch von verschiedenen Perspektiven aus angegangen und das finde ich immer ganz ganz witzig zu sehen. Es wird wahrscheinlich auch nach wie vor in den nächsten Jahrzehnten Weinbücher geben, die sich auch mit dem Entry-Level beschäftigen. Ich würde es allerdings eher in ein Online-Format bringen. Wenn,
finde ich absolut super, weil ich finde, dass wir im digitalen Bereich viel zu inaktiv sind. Also, dass wir da, es wäre so viel mehr möglich, sei es von Händlerseite, sei es von Sommelier-Seite, sei es von Educator-Seite. Also man könnte so viele Sachen wahrscheinlich interessanter, lebendiger und zeitgemäßer gestalten. Gibt es für dich eine digitale Wunschlösung für den, vielleicht sogar für den Weinhandel, wo man sagt, hey, denk da mal über den Tellerrand hinaus und schaut, was sonst dort technisch alles möglich ist?
Naja, man muss ja auch immer wieder die Frage stellen, inwiefern es dann auch wiederum der Verbraucher nutzt. Also wie sehr ist er halt an Tiefe interessiert oder wie weit soll da die Wissensvermittlung gehen? Also ich finde ja schon, dass es sicherlich auch schon gemacht wird, dass eben bestimmte Beiträge über Weine gegeben werden. Das machst du ja auch. Und das finde ich eben sehr hilfreich, eben da mit dem Endverbraucher Hilfestellung zu geben und sich vielleicht da Unterstützung in der Kaufentscheidung zu holen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das und das müsste so und so gemacht werden. Also jedenfalls nicht im Einkaufserlebnis. Da bin ich eher so in unserer Welt unterwegs, im Ausbildungsbereich, wo man sagt, okay, man könnte noch dieses und jenes Tool mit dabei haben, um es im Lernthema spielerischer gestalten zu können.
Und das auch ein wenig mehr zu veranschaulichen. Also da dann auch wieder dieses Thema Reise. Man versteht den Wein anders, wenn man die Landschaft einfach kennt, wenn man einfach dort und sei es imaginär oder sei es interaktiv irgendwie mal dort gewesen ist und hat ein anderes Gefühl letztlich auch für die Weine. Also wenn man das noch ein wenig mehr integriert.
Naja, aber es ist ja schon auch immer sehr bezeichnend, dass die Kochwelt hat es immer schon auf die Mattscheibe geschafft, die Weinwelt schwieriger, also oder weniger. Es ist nicht einfach, da die Zielgruppe ist, glaube ich, auch sehr viel kleiner, die das wirklich interessiert und die man mit auf eine Weinreise nehmen kann.
Weil Essen ja eigentlich fast jeder muss, also von dem her hat man da schon eine Grundverbindung hin, Wein trinken tut der ein oder andere, aber dann wirklich so die zweite Ebene oder zu verstehen, warum das so ist, dass das machen eigentlich die wenigsten. Du hast halt beim Wein immer noch diese große Hürde, dass es auf der einen Seite Alkohol ist. Du hast die Hürde, dass es immer gebrandet ist. Wenn du eine Flasche in dem Bildschirm zeigst, dann ist es automatisch eine Werbung für irgendein Weingut oder irgendeine Weinregion, womit sich viele Sender relativ schwer tun. Und die Geschichte ist relativ schnell auserzählt. Also jetzt zum 50.000. Mal einen Weinberg zu zeigen oder irgendwie einen Weinkeller, das ist auch recht schwer. Und viele Filmemacher sind da wenig kreativ. Beim Kochen hast du halt so viel mehr. Also selbst wenn du mal brätst du einen Fisch, mal brätst du ein Stückchen Fleisch, du kannst so viele Sachen mehr zeigen, rein aus dem Visuellen heraus. Und das ist beim Wein schwer. Also es gibt viele Begründungen, warum Wein es nicht weiter geschafft hat, als es geschafft hat.
Ja, was ich schade finde. Es müsste so eine Tim Melzer Schnotterschnauze in Sachen Wein geben. Also die das dann vielleicht auch schafft, da mit einem unkomplizierten Vokabular da die Menschen abzuholen. Ich glaube, das macht so ein bisschen der Toni Askitis, glaube ich, ne?
Toni macht das ganz gut. Ich finde auch Hendrik macht das ganz gut. Wenn du überliest, dass der schon seit 30 Jahren eigentlich nahezu jeden Tag was über Wein erzählt. Und weil du ja mit Hendrik Thoma ja mehr oder weniger groß geworden bist, hast du wahrscheinlich da nicht nur durch die Hamburger gleiche Herkunft oder das Gleichnis in der Städtewahl. Aber
naja, ich finde, da ist nochmal ein Unterschied, finde ich ja. Also Hendrik ist ja wahnsinnig eloquent und kann da auch eine Wahnsinnsklaviatur spielen. Das ist, finde ich, auch großartig, auf jeden Fall.
Auch mit jedem kommunizieren. Er kann sich auf jede Ebene einstellen, was eben auch, finde ich, ein großes Go für einen Zombie ist. Und jeden auf seiner Wissensebene abholen. Und das können wenige Zombies. Das finde ich eigentlich so ein bisschen kritikwürdig oder ganz, ganz selten zu finden, dass innerhalb eines Satzes schafft Hendrik Thomas, sich dem Gegenüber anzupassen und ihn zu fordern, zu fördern oder eben auch einfach mit seinen Gedanken zu befriedigen.
Auf jeden Fall, ja. Also das ist, das finde ich generell für den Beruf eigentlich auch wichtig, generell, dass man eben nicht nur das Weinwissen hat, sondern eben auch Personality hat und auch mal mutig ist in welche Richtung auch immer. Also man darf auch mal die Fresse aufmachen und auch mal poltern und auch mal eben, ja, also nicht jedem gefallen müssen. Das ist auch, glaube ich, auch wichtig. Das da somit definiert sich ja auch Personality. Und das finde ich wichtig.
Und soll man darüber hinaus Verantwortung übernehmen? Also hat man selber zur Aufgabe?
Auf jeden Fall.
In welche Richtung? Also ist es einen gewissen Trend voranzutreiben oder den zu intensivieren? Also oder irgendwelche ethischen Sachen zu?
Also du hast auf jeden Fall Verantwortung, an einem bestimmten Zeitpunkt Nachwuchs zu fördern. Das hat zum Beispiel Hendrik auch immer getan. Und ausprobieren lassen, dann ist es natürlich ein Fakt, dass wir mit Alkohol zu tun haben und dass du da einfach Verantwortung trägst. Das ist für mich eine oberste Rule, dass eben hier in unseren Räumlichkeiten da auch immer ein entsprechender Umgang gepflegt wird.
Das heißt, um das zu konkretisieren, was meinst du
da? Also ich habe, selbst wenn, was weiß ich, 30 Leute da sind, können auch noch mehr Leute da sein. Ich habe einfach ein Gedächtnis, wer hat welche Trinkfrequenz, wer verhält sich wie zeigt sich der Alkoholkonsum bei wem, in welcher Form und dann eben letztendlich gegebenenfalls auch zu reagieren, wenn es grenzwertig wird. Aber so weit kommt es bei uns gar nicht. Also das ist einfach eine Wahnsinnsverantwortung, die man trägt, weil wir mit Alkohol zu tun haben. Und Trends, was meinst du damit? Dass man Trends selber setzt oder pusht? Oder was meinst du damit?
Also im Prinzip die gesamte Klaviatur, dass man entweder Trends setzt und sagt, das habe ich selber entdeckt und das, finde ich, sollten einfach irgendwie alle kennen, sollten irgendwie alle probieren. Das ist eigentlich der genau richtige Weg, wie man Wein machen sollte. So war es ja, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren mit der Natural Wine Geschichte oder mit Petnat, das war ja auch so ein gewisser Trend oder ist ein Trend. Im Augenblick ist es relativ stark, also was ich zumindest betrachte, entweder diese Low- oder Light-Alkoholgeschichten. Fairtrade ist ein ganz, ganz großer Trend. Ein ganz großer Trend, der gerade vorangetrieben wird und wo viele versuchen, doch einen gewissen Fokus drauf zu richten. Also sprich, dass Sachen wie Heavyweight Bottles kein Thema mehr sein sollten, dass man vielleicht sich auf Bag-in-Box zum Beispiel konzentriert. Mhm. Ein Trend kann die Digitalisierung sein, die halt bei uns komplett aus außen vor steht, aber die so viele Möglichkeiten bietet. Also es gibt viele Trends und ich persönlich finde, wir haben auch in dieser Verantwortung, weil wir in der Branche sind, die Verantwortung zum einen Trends auszusieben und zu sagen, braucht man nicht, kann weg, aber eben auch zum eigenen Typus passend, die zu bespielen, zu intensivieren, zu publizieren.
Ja, da sind wir natürlich auf jeden Fall mit dabei. Wir klären ja auch über vieles auf. Und wenn es zum Beispiel um das Thema alkoholfrei geht, dann versuchen wir eben die Seite mit Getränken zu bespielen, die in ihrer Herstellung gar keinen Alkohol hatten. Und das heißt, es muss auch nicht entzogen werden. Und damit kannst du eben auch eine schöne Art der Begleitung zu Speisen schaffen. Und das ist eben etwas, was wir auf jeden Fall vorantreiben. Und das ist ganz wichtig. Ich bin so doll am ständigen Lesen mit was, also weltweit eben in dieser ganzen Welt der Getränke passiert, also nicht nur in Bezug auf Wein, aber auch, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nicht völlig zum Fachidioten mutiert, dass eben es darüber hinaus ja auch noch viele andere Themen gibt, die man unter Umständen dann hier und da auch mal wieder in den Kontext Wein oder Getränke setzen kann, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da auch, sagen wir mal, noch andere Themen im Leben hat, außer das Wein- oder Getränkethema und damit eben auch, sagen wir mal, in seiner Art und Weise eine gewisse Sensibilität haben kann und Verständnis haben kann, wie eben dein Gegenüber tickt.
Also einfach auch den Rest der Welt nicht außen vor sperren und nur in Wein denken, sondern den Wein als Bereicherung des Lebens sehen will. Man dann teilweise, glaube ich, auch auf Augenhöhe mit den...
Ist ja nun mal mein Beruf.
Ja.
Ja, aber es gibt eben halt auch noch andere Themen im Leben. Und das, wie gesagt, hat ja auch für jeden einen sehr unterschiedlichen Stellenwert. Und es soll so auch sein.
Mit wem würdest du gerne mal einen Wein trinken? Gibt es eine Person, wo du sagst, ein Abend, eine Flasche Wein und einfach reden?
Ich glaube, es ist... mein Bruder wird sich jetzt wahrscheinlich das Maul zerreißen, aber ich glaube, ich finde es total witzig, mit Gregor Gysi mal zusammenzusitzen. Oder mit Harald Schmidt. Die beiden sowieso zusammen sind sehr witzig.
Wow. Eine Dreierrunde, das ist, und dann, das ist, glaube ich, extrem spannend. Sehr cool.
Ich glaube, irgendwo so ein Format hatten die auch mal zusammen.
Ja?
Ich weiß nicht, wie das hieß. Ja, ich habe mich jedenfalls sehr schlapp gelacht. Sehr scharfzüngig, beide sehr eloquent.
Ja, das glaube ich. Und vor allen Dingen auch sehr tiefsinnig und ich glaube so ein bisschen zynisch, leicht sarkastisch, ein bisschen ironisch, aber trotzdem herrlich. Sehr fundamentiert.
Genau, genau mein Ding. Also sarkastisch vor allen Dingen.
Welchen Wein würdest du aufmachen, wenn du den Wein aussuchen könntest, dürftest, müsstest?
Ach, das wäre doch mal ganz witzig, so ein Pinot Grigio delle Venezia den beiden vorzusetzen und mal abzuwarten, was sie dazu sagen.
Ah, wow. Würdest du blind servieren?
Polarisieren halt, ne? Blind. Oh ja, blind servieren. Das ist böse. Das ist böse.
Ja, naja, gut, aber es könnte dort passen. Vor allen Dingen der Moment, wenn man es aufdeckt, ist manchmal eben auch sehr schön. Also ich mag es nicht, in dem Sinne Menschen zu täuschen oder einfach irgendwie da versuchen zu überzeugen mit irgendeiner Blindverkostung. Das finden sie toll. Aber ich mag diese Blindverkostung, wenn man halt viel nüchterner und viel natürlicher und viel unbedarfter an die Weine rangeht und sie dann probiert und gerade in so einer Situation dann mit dem Aufdecken und die sind ja beide nicht auf den Mund gefallen. Einfach dann in den Diskurs mit beiden zu gehen, das glaube ich, stelle ich mir wahnsinnig reizvoll vor.
Naja, ich würde ja einmal so einen polarisierenden Wein natürlich nehmen wollen, aber auch dann natürlich einen Wein, den ich jetzt sehr gerne mag. Also ein Peaks-Wein und ein Wein wieder zum Einfangen.
So, was würdest du als Lieblingswein hat man nicht, aber was würdest du denn als Favoriten servieren? Zum Beispiel? Exemplarisch?
Also, wahrscheinlich, also ich muss ja nicht immer in die Bourgogne gehen, es kann auch mal irgendwie ein spannender Grenache sein oder Garnacha aus Spanien, irgendwie aus dem Hochland, mag ich auch total, also aus dem spanischen Hochland,
großartig.
Das finde ich auch total spannend. Meistens ist es so, dass ich dann irgendwie so eine Bouteille schnappe, über die ich gerade wieder irgendwie gestolpert bin, die sich mir neu aufgetan hat. Das finde ich auch immer schön, wenn ich dann so ein Wein mit nach Hause nehme und mein Mann hat mit Wein nichts zu tun, ist aber ein unfassbar guter Verkoster, der das jetzt nicht irgendwie mit Vokabeln in seine Einzelteile auseinandernimmt. Aber die Reaktionen finde ich immer herrlich, wo ich immer, das ist wie so ein Detektor, wo ich eben sehen kann, alles klar, der Wein ist geil. Das kann ich auch da und da einsetzen. Und da freue ich mich wie so ein kleines Kind, wenn ich da wieder so einen Wein ausgebuddelt habe. Und das ist auch für mich wie so eine Never-Ending-Story. Das kommt jedes Jahr, also nun zahlreich vor, dass ich kann mich da auch und möchte mich nicht auf irgendwas festlegen. Auch wenn ich natürlich eine gewisse Präferenz habe zu bestimmten Weinen.
Welcher Wein wäre dein Leben?
Mein Leben?
Ja.
Wahrscheinlich tatsächlich Pinot Noir.
Ach.
Ja, also da finde ich eben die Facetten und die Ausdrucksformen sehr vielfältig. Ich sage ja auch immer, dass es nicht heißt, dass ich jetzt mich unbedingt als Diva bezeichne, aber Pinot Noir ist eine Diva im Weinberg, im Weinkeller und im Glas. Und das ist eben auch eine Rebsorte, die man handeln können muss. Ja.
Gibt es irgendwas, was du, wenn man ja in seiner persönlichen Karriere oftmals vor Gabelung steht, man geht den einen oder den anderen Weg, was du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten würdest? Wo du sagst, trampel den Weg doppelt durch, das war super, wie du gegangen bist, oder hey, da hättest du doch den anderen Weg gehen sollen.
Nee, ich bereue nichts, gar nichts. Also, ich würde wahrscheinlich den Weg wieder so trampeln. Also ich hatte schon immer Lust, mich so früh wie möglich selbstständig zu machen und das würde ich immer wieder machen. Und ich möchte nicht einen einzigen Tag davon missen.
Gibt es irgendwas, was du konkret noch vorhast, was schon spruchreif ist, wo du sagst, das könnte ich mir unbedingt vorstellen oder das möchte ich unbedingt realisieren oder das ist schon spruchreif und da könnt ihr euch drauf freuen?
Naja, ich habe ja zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Elisabeth Neumüller vor 2 Jahren die Wine Academy gegründet. Das ist ja auch noch recht jung und da gibt es so viele Dinge, die wir da gemeinsam erreichen wollen und gehen wollen und wo wir eben Wein neu denken. Das ist auch der Spruch auf unserer Webseite, dass man da eben einfach die Weinausbildung in die heutige Zeit weiterführt und eben auch mit den heutigen Möglichkeiten ausstattet und eine zeitgemäße Ausbildung im Bereich Wein und Getränke anbietet. Und da gibt es noch viel zu tun und es bleibt immer spannend.
Straight definiert, fundiert, könnte man sagen. Aber auf der anderen Seite auch so authentisch und immer noch so weinverliebt. Danke, liebe Ina, für dieses tolle Gespräch. Und danke auch darüber hinaus, dass du uns Burgund so gut vermitteln konntest. Ja, du bist Burgund-Educator, ja, du bist darauf spezialisiert, ja, du bist dafür geschult. Aber die Kunst dabei ist, die Basis zu behalten und Burgund von Grund auf zu erklären. Und das können wenige. Natürlich kann man auch sagen, dafür hattest du 2 Jahrzehnte Zeit. Aber viele driften dabei immer ins Nerdtum, die Fachexpertisen ab. Und das schaffst du zu vermeiden. Großartig. Und ich finde deinen Weg auch großartig. Du hast gezeigt, dass nach der Berufung zur Sommeliere es noch so viele Möglichkeiten gibt. Auch so viele Möglichkeiten über den eigentlichen Weg in den Handel hinaus. Nämlich Wein zu vermitteln, Wein zu lieben, Wein zu schulen. Das war der Grund, warum ich dich für eine Folge eingeladen habe. Und ich finde, es ist eine großartige Folge geworden. Vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an unseren Partner, an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiglio Vini, Signet Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Ein großartiger Partner, für den ich nicht nur dankbar bin, sondern auf den ich auch stolz bin und wo ich mich darauf freue, die kleinen Einspieler, die die besonderen Weine und Weingüter der Schlumberger Gruppe repräsentieren, zu produzieren. Ich hoffe, dass wir auch da, neben dessen, dass wir natürlich Werbung machen für diese Weingüter, das ein oder andere Wissensreiche über diese besonderen Produzenten vermitteln können. Gib uns ein Feedback dazu. Und noch ein Dankeschön an dich fürs Zuhören, fürs Begleiten, fürs einfach bei uns sein. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, drück einfach aufs Folgen-Button. Oder bewerte uns auf Apple Podcasts, auf Spotify. Das bringt uns unglaublich viel. Das hilft uns in der Präsenz, in der Sichtbarkeit. Und ich wäre wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Denn nur dann kann ich sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast, nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Ina Finn bleiben wir in Hamburg, sind zu Gast im Restaurant Stüffel bei einem der außergewöhnlichsten Fachmenschen unserer Weinwelt, der mich nachhaltig mit seiner nicht nur Fachkompetenz und Substanz beeindruckt hat. Ich freue mich sehr auf André Korva.
Ja, hallo, mein Name ist Bruno Schulz, ich bin Designer, Moderator, Autor. Ich führe mit meinen Freunden und Geschäftspartnern Markus Tebbe und Dennis Keb seit mehr als 20 Jahren unsere Agentur Schulz und Tebbe in Bad Kreuznach für Markenentwicklung und Markenkommunikation. Unsere Themen sind neben Kunst, Kultur und Gesellschaft vor allen Dingen Fressen, Saufen und Genuss. Das kann und will ich gar nicht verheimlichen. Die Ina, die habe ich schon vor einigen Jahren kennengelernt. Eine sehr gute Freundin hat uns mal zusammengebracht. Damals ging es um Wein, um Kommunikation und um Digitalisierung und es ging um disruptive Konzepte und ganz pragmatische Lösungen. Das war noch vor Corona. Ich muss vielleicht mal kurz ausholen, ich stamme ja quasi selbst aus dem Epizentrum deutscher önologischer Bemühungen. Als Schüler bin ich schon mit 12 Jahren in die Lese gegangen, als Student mit Mitte 20 habe ich Wein am Tresen verkauft und unterwegs. Und als ich volljährig wurde, hat mir ein Freund meines Vaters, das war ein studierter Önologe, mal eine 48-stündige Weinreise quer durch Italien geschenkt. Und von den Liparischen Inseln bis nach Südtirol und das alles am Küchentisch. Geografisches Saufen nannte sich das Ganze und das hat bis heute nachgehalten. Bis heute mit über 60 Jahren bin ich selbst neugierig, Wein in ihrem Kontext kennenlernen zu dürfen und auch zu erfahren. Und als ich dann die Ina Finn traf, habe ich ihr meine kleine Anekdote erzählt und sie sofort darauf eingestiegen. Wir haben eine sehr ähnliche Sicht auf viele Dinge und sie gab mir als Sommelier immer das Gefühl, gemeinsam eine ganz große Sache auf der Spur zu sein, ohne dass sie ständig ihre Marianengrabentiefe Sachkenntnisse raushängt. Ja, ich glaube, es ist diese tolle Mischung aus Professionalität, Neugier, Interesse am Austausch und an fremden Perspektiven, ja, genau das ist das, was unseren Kontakt, glaube ich, ausmacht. Ich fühle mich der Ina schon sehr, sehr lange weit über das Berufliche hinaus verbunden. Für mich ist sie eine absolute menschliche Größe im Weinuniversum und das bleibt sie auch noch hoffentlich für sehr lange Zeit. Ich freue mich, liebe Ina, dass ich ein paar Worte hier an dieser Stelle über dich verlieren durfte und dass wir uns möglichst bald auf ein Glas Wein oder noch besser auf ein Glas Champagner wiedersehen. Bis dann!